Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Hallo, ich bin's, der Classic Dave in der lustren Runde. Zu viert, ich darf einleiten.
Ich wollte nicht als erstes lachen, aber es war auf jeden Fall hilarious, Alter.
Es war so beschissen. Alter.
Hallo.
Ja, ihr kennt mich ja. Geil. Wie passend, Alter.
Ihr kennt mich ja.
Ja, neben mir zu meiner Linken ist Olle Gess.
Das sehen die nicht, Mann.
Ja, aber deswegen erläutere ich es ja auch. Verstehst du, Mann?
Ja, ja,
meine Güte, ey. So schräg gegenüber. Krieg dich mal ein, Junge.
Das ist schräg schade, dass sie das nicht sehen.
Schräg gegenüber sitzt Olle Lee. Und zu meiner Rechten sitzt Olle Erik, der zum hier Fistfuck-Festival. Nein, Quatsch. Mann, Alter. Fantasy-Filmfest. Mal wieder hier nicht eingeladen, aber es präsent gemacht hat. Und ja, wir heute Filme vom Fantasy-Filmfest besprechen. Hallo zusammen.
Das ist grandios gelöst, Dave, auf jeden Fall.
Classic Dave!
Herrlich.
No, I know what you're doing.
Das willst du mal aufnehmen oder lass mal einfach laufen?
Nee, das passiert
ey,
jetzt genau so.
Wie überlegt hat, Alter.
Ah ja, hat er?
Ja, er hat ernsthaft
ich
überlegt.
Meinte, was? Seit wann machen wir denn? Seit wann nehmen wir neue auf? Nee, eben. Das ist das, was es ist.
Alles ja, ungefiltert hier.
Oh, herrlich, Alter. Das war sehr schön. Fand ich groß.
Ja, das war super.
Samples können lauter. Ja. Alright. Das war es jetzt schon mit deiner Einleitung, Dave?
Ja, klar. Die Leute kennen mich doch. Die Leute kennen euch noch viel mehr.
Ja, du leitest hier durchs Programm, Junge.
Da braucht man auch nichts mehr sagen.
Nicht so viele Denkpausen. Bei uns gibt es nicht so viele Pausen.
Ja, verstehe. Also, wir haben insgesamt 8 Filme mitgebracht. 8 Filme vom Fantasy Filmfest. Das ist jetzt der Anschluss an die vorherige, oder was für eine Episode? Support-Episode?
Ja, das war eine Support-Episode, richtig.
Genau, in der schon der erste Teil zu Schniekenfilmen vom Fantasy Filmfest besprochen worden sind. Ja, jeder hat 2 Filme mitgebracht in unterschiedliche Konstellationen, wo du sie gesehen und dementsprechend rezensieren wir auch die Filme.
Jetzt überschlägt er sich.
Aber macht er gut, keine Pausen. Alter.
Ja, genau, das war das Stichwort, keine Pausen, okay. Und ich darf den ersten Film mitbringen. Haut es dann auch hin mit dem Cut, dass das dann der erste Film ist, der dann auch im Anschluss gesehen wurde?
Ach so, nee.
So halbwegs, dann, ja, okay.
Chronologisch ist das egal.
Gut. Also könnte ich auch den zweiten Film mitbringen.
Ja klar, das ist völlig wurscht. Ja, ja. Wir haben da keine Chronologie, wie wir das gesehen hatten.
Das ist wurscht. Na, okay. Ja, ey, dann bringe ich aber trotzdem den mit, wo sich für mich auf die Schnelle nicht geklärt hat, was jetzt genau das Produktionsjahr ist. 2021 oder 2022. Auf Wikipedia steht 2021, auf diversen anderen Webseiten auch. Und auf IMDb ist halt unter 2022 gelistet. Die Rede ist von After Young. Also Young, nicht jung, sondern wie Yin und Yang. After Young, amerikanische Produktion. Zusammengeguckt mit Erik.
Ja. Ich hätte ihn auch gerne gesehen.
Ja, das hatte ich dann auch mitbekommen.
Ich hatte nicht so gezeckt, nachdem ich den Trailer gesehen habe.
Ja, aber A24.
Ich habe mich weder von A24 noch von dem Hauptdarsteller blenden lassen. Davon lasse ich mich nicht beeindrucken.
Okay. Was fandst du, wir steigen mal so ein, was fandst du denn durch den Trailer nicht so ansprechend?
Asiate mit einem Topschnitt. Fand ich nicht so ansprechend.
Da bist du raus, ja?
Da war ich schon raus, ja. Und dann, als ich gehört habe, 2 Stunden Asiate mit einem Topschnitt. Nee.
Okay.
Nee.
Ja. Gut, Asiate mit einem Topschnitt. Ich versuche mal die Überleitung so.
War das gute Inhaltsangabe?
Also ich meine, ich habe Colin Farrell im Trailer gesehen und hatte trotzdem Bock auf den Film, Alter. Das will auf jeden Fall was heißen.
Okay, nur für die Zuhörer, der Asiate mit dem Topfschnitt wurde nicht gespielt von Colin Farrell. Weil der hat ja schon so einige Rollen gespielt, aber diese Mal nicht.
Ja, ist gut, dass es geklärt
hat. Da wäre sie gewesen, die Oscar-Nominierung für Colin Farrell. Und er hat es verkackt, Alter.
Ja, sehr schön.
Ach, oh, geil.
Nee, diesen Asiaten mit Topfschnitt, Alter. Topfschnitt wird gespielt von Justin H. Min. Der spielt nämlich diesen besagten Yang.
Ach so, der heißt Yang.
Der heißt Yang, okay. in dem
Film. Also es geht nicht wirklich nicht um Yin und Yang, sondern der heißt so.
Der heißt wirklich so, genau. den kennt man vielleicht, ich kannte ihn vorher noch nicht, Ben Hargreaves aus The Umbrella Academy.
Ach ja, Mann, klar.
Ja, okay. Ja, ja, ich habe die noch nicht gesehen.
Na, deswegen. Das ist der, der, habt ihr alle nicht gesehen, Umbrella
Academy? Doch, ich habe Umbrella okay. Academy gesehen.
Ja, da ist doch einer von den Kindern stirbt doch und den trauern sie dann alle hinterher und so.
Der dann mal, als, der dann immer erscheint.
Genau,
ja, ja,
der
genau.
ist das.
Ach krass, ah, ja. ja, okay.
Okay, dann hat er jetzt einen ganz schönen Satz gemacht, weil der ist wesentlich größer jetzt.
Abgefahren.
Ah ja?
Ja.
Okay.
Also älter. Und größer?
Ja, ja.
Er wächst noch.
Ja, passt aber dann vielleicht ganz cool zum Film, ne? Also es geht nämlich letztendlich darum, dass Colin Farrell, der einen Typen namens Jake spielt und mit einer Frau namens Kyra zusammen ist, die gespielt wird von Jodie Turner-Smith, die man vielleicht so unter anderem aus Queen and Slim kennt, zusammen ist und ein chinesisches Mädchen namens Micah adoptiert hat. Und Yang relativ jung in die Familie holt, auch quasi adoptiert, aber Yang kein menschliches Wesen ist, sondern eine künstliche Intelligenz in Form eines Menschen.
Moment, ich bin verwirrt. Du hast gerade von einem asiatischen Mädchen gesprochen.
Genau.
Das ist aber nicht Yang.
Das ist nicht Yang.
Okay.
Das ist Micah. Genau.
Also,
wie das Würstchen.
Sehr gut.
Stimmt's?
Nur ein bisschen anders geschrieben, also ohne das A.
Okay.
Heißen die Würstchen nicht Leica? Nee, das ist eine Bohrmaschine.
Nee, Filmstudio.
Die Leica ist die, der Linsenhersteller.
Ach stimmt, nee, genau, Kameras gibt's von Leica. Ja, ja, richtig.
Okay.
Wo war das, was, wo warst du nochmal? Leica, das ist der?
Er war bei Bohrmaschinen erstmal.
Bohrmaschinen. Das ist Makita. Okay. Wahrscheinlich.
Okay. Ey, Alter, Dave ist auf Zack.
Ja, ja, der weiß Bescheid.
Ja, okay. Gut, also. Aber Micah sind Würstchen, ja.
Also vielleicht nochmal ganz kurz vorsichtig zusammengefasst. Colin Farrell spielt Jake, den Familienpapa. Jodie Turner-Smith spielt Kyra, die Familienmama. Die haben eine Tochter adoptiert, chinesischen Ursprungs. Mit welchem Alter genau, weiß man nicht. Das ist Micah. Frag mich jetzt bitte, bitte, bitte nicht nach dem Schauspielernamen. Das ist der komplizierteste Schauspielername, den ich jemals in meinem Leben gelesen habe.
Ja. Kennen wir sie irgendwo anders her? Das ist
ich habe das kurz, die hat schon mehrere Rollen gehabt, aber ja,
dann
nichts,
würde ich
mir
natürlich
sofort
gerne wissen wollen. Guess wieder,
du
Alter.
Kannst ja, ich erzähle einfach die Geschichte, du kannst dann nebenbei recherchieren und dann den Namen raushauen.
Das ist nicht meine Rezension.
Na gut, okay. Genau, und weil Micah eben chinesischen Ursprungs ist, und die Eltern wollen, dass sie so auch ein bisschen die kulturellen Hintergründe, die sprachlichen Hintergründe einfach mitbekommt, auch in ihrer Erziehung, holen sie Yang dazu. Eben diesen Roboter, die künstliche Intelligenz in Menschenform, der schon als Junge auch in die Familie kommt und mit der das Mädchen dann zusammen aufwächst. Mhm. Und beide.
Also der Roboter wächst mit?
Genau.
Mensch.
Man sieht es aber nicht im Film, das ist dann halt sequenziell immer in Rückblicken, da komme ich aber noch kurz dazu.
Okay.
Ja, also der Film startet einfach mit einer Szene, gut, einer zweiten Szene, wie dann diese vier zusammenkommen, bei so einem virtuellen Tanzbattle gegen andere Familien antreten und man halt mitbekommt, wie so die Dynamik in der Familie halt ist.
Es gibt Tanzbattles? Alter, ich bin immer mehr intrigued. Geil.
Dance-offs.
Ja, die übrigens, das Tanzbattle, ich spring mal kurz zu einem Trivia-Fact, wohl halt eine große Hommage von dem Regisseur, Namen erwähne ich auch gleich, an Ozu, einen der größten japanischen Regisseure halt ist, der auch so eine sehr abgestimmte Dynamik in der Familie in einem Film namens Weizenherbst wohl aufzeigt und das greift er halt auf in diesem Film.
Ach, dachte schon, jetzt kommt eine Danceflick-Referenz oder sowas.
Nee, das wäre schön. Nee, das ist alles andere als Danceflick. Also ich weiß gar nicht. Ein paar Momente, wo man schon lachen konnte, gab's, aber die waren halt eher wirklich so Alltagsgeschehen, würde ich sagen.
Rar gesät. Und dann hat Colin Farrell ganz schön viel im Tee rumgespielt. Er ist Teehändler. Also sein Job ist Teehändler und er zelebriert das ganz schön in dem Film mit dem Tee.
Ja.
Okay, geil. Auch so mit grünem Tee irgendwie aufschäumen und so ein Kram? Oder wie darf ich mir das vorstellen, dass der Tee zelebriert?
Ah, da gibt es eine Szene, glaube ich, ne? Da zeigt er, wofür die ganzen verschiedenen Instrumente, genau. Materialien halt da sind in der klassischen Teezubereitung. Mhm. Was waren es? China, Japan? Auf jeden Fall halt was Traditionelles.
Hast du nach dem Film dann Thesis vorgeschlagen?
Alter, der wäre so scheiße.
Aber er hat funktioniert, er hat ja gezündet.
Ja, weil zwei,
ja, wobei es doppeldeutig sein kann. Der Film stellt nämlich einige Thesen. Quote. Der Film stellt nämlich einige Thesen auf und es kann dann sein, dass darüber vielleicht eher ihre Kinder so rausgekommen ist.
Okay, interessant.
Genau, der Film startet damit und dann wird ziemlich schnell, kommt halt ziemlich schnell raus, dass Young unter einer Fehlfunktion leidet und seine ja eigentlich nur noch eine kurze Lebensdauer hat. Und dann halt das Mädchen natürlich sehr schnell anfängt zu trauern und eigentlich es nicht wahrhaben will und eigentlich alles dafür tun will, dass ihr großer Bruder sozusagen, die nennen sich dann auch so im Film, am Leben gehalten bleiben wird.
Das ist ja ein bisschen Blade Runner hier.
Ja, voll. Absolut.
Halbwertszeit.
Und Colin Farrell sich dann halt eben daran setzen muss, um sein Leben zu verlängern. Das dann auch tut, indem er zuerst zu seinem Freund geht, den bekommt man dann auch über so ein Tanzbattle mit. Der Freund, ich komme mal kurz zu ein paar Nebenrollen, wird gespielt von Richie Costa. Der hat unter anderem immer wieder irgendwelche Bösewichte gespielt. Wenn man ihn sieht, der hat auch mal einen von dem Mob bei Batman Dark Knight gespielt. Hat so oft ganz kurz geschorene Haare, hier so einen spitzen Bart, auch Kinnbart. Und der blickt auch immer ziemlich finster rein. Und hier mal ganz erfrischend, den in so einer normaleren Rolle zu sehen. Der spielt halt so einen Werkstattfuzzi, Freund von Jake, und versucht halt, ihm dabei zu helfen, die Lebensdauer des Roboters zu verlängern, sagt aber halt relativ schnell, nee, da ist nicht viel zu machen. Ich kann dir aber sein Gedächtnisimplantat sozusagen rausholen. Was er dann noch tut, Jake fährt außerdem zu der herstellenden Firma. Die haben allerdings den Roboter nur als Refurbished-Variante gekauft, haben also auch eigentlich keine wirkliche Garantie mehr. Und die Firma meinte dann halt auch zu ihm, also meinte zu ihm, dass es einfach so eine Core-Malfunction hat, und eigentlich sich nicht wirklich reparieren lässt, beziehungsweise einfach total unverhältnismäßig teuer wäre. Und dann einfach klar ist, okay, also ökonomisch lohnt sich das eigentlich überhaupt nicht, Young weiter irgendwie zu retten oder am Leben zu halten.
Wieder hier, schwere existenzielle Fragen hier.
Absolut.
Naja.
Dann geht er mit diesem Gedächtnischip aber in ein, ich sag mal, Robotermuseum.
Ja.
Und versucht da halt irgendwie noch ein bisschen was rauszufinden. Und da gibt es eine Expertin, gespielt von Sarita Chuturi. Die kennt man so aus vielen Nebenrollen, hat so ein ganz präsentes Gesicht. Das Geisterhaus hatte die eine Rolle, damit kam sie halt größer raus, ein perfekter Mord. Ansonsten hatte die auch eine größere Rolle dann auch in Homeland. Also vom Sehen kennt die auf jeden Fall. Die ihm dann halt sagt, dass dieser Chip, die analysiert den, also er lässt ihn, glaube ich, da und sie analysiert den und kommt dann zur Erkenntnis, dass diese künstliche Intelligenz eben sich, dass es da halt so bestimmte untypische Fehlfunktionen gibt, die halt starke emotionale Bindungen, sag ich mal, auch hervorrufen wollen. Und das Museum dann eigentlich auch ein großes Interesse daran hat, den Chip halt für sich zu analysieren und eigentlich auch ausstellen zu können, weil das eben auch so eine weitere Form von Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz ist. Und Jake dann natürlich dann getrieben ist in dem Konflikt zwischen seine Tochter und seine Frau, rennt ihm da halt auch immer wieder hinterher, Young zu retten, aber eben auch, letztendlich sind es halt auch ökonomische Überlegungen, dann das Beste sozusagen aus dieser Situation rauszumachen. Und so entwickelt sich dann halt die Geschichte. Die Expertin von diesem Museum sagt ihm halt, er kann mit einer VR-Brille in die Erinnerung von Young eintauchen und das macht er dann halt auch immer wieder. Und so spinnt sich dann halt der Film. Aus so diesen Hineinschweben in diese Erinnerung, sich damit auseinanderzusetzen, woher Young eigentlich kommt, wie er sich halt entwickelt hat, was ihn auch umtrieben hat, da will ich auch nichts irgendwie vorwegnehmen. Wie auch natürlich die ganz starke Beziehung zwischen Young und deren Adoptivtochter halt so gekommen ist. Aber sich dabei halt auch immer, das ist dann wirkt halt wie so eine Flucht oder teilweise halt auch eine Sehnsucht, diese Situationen teilweise, die die gemeinsam auch erlebt haben als Familie, wieder hervorzurufen und dabei halt nicht mitbekommt, wie er sich dann natürlich vom aktuellen Familiengeschehen natürlich auch ein bisschen wieder verliert und da auch immer wieder von seiner Frau ermahnt wird, sich um bestimmte Sachen halt zu kümmern. Mhm. Also der Film hat so ganz interessante Aspekte und halt auch funktioniert auf mich, für mich so auf verschiedenen Ebenen. Das waren halt so die Aspekte, die ich daraus gezogen habe. Und lässt halt auch gut Interpretationsspielraum, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Der interessiert mich halt, welche Ebenen du da noch so für dich wahrgenommen hast oder welche Konflikte, die halt in den Film oft dann eher subtil thematisiert wurden. Was du da vielleicht noch ergänzend dann gesehen hattest, Erik. Musst du ja nicht sofort machen. vielleicht gab es ja noch was. Also interessiert mich einfach nur. Vielleicht kurz zum Regisseur. Der heißt Kogo Nada, kannte ich vorher nicht. Das ist halt ein Künstlername. Man weiß auch nicht besonders viel über den Regisseur. Der kommt gebürtig aus Südkorea, ist aber als Kind dann in die USA migriert und hatte seine Karriere vor allem als Typ, der so Video-Essays gemacht hat über ja, bekannte Filme, viel auch so aus diesem Criterion-Label-Katalog und für eine Zeitschrift, die nennt sich Sight and Sound. Die wird vom BFI, vom British Film Institute, rausgegeben.
Ja, die bringen ja auch alle paar Jahre so eine Bestenliste, ne?
Ah, ja.
Die wird auch immer wieder mal zitiert.
Ah, ja. Sight and Sound Bestenliste, ja. Okay. Und dann auch von Colin Farrell, jetzt als ein Professor, obwohl er kein Professor ist, betitelt wird, weil er halt wohl ein wandelndes Filmlexikon dadurch halt ist.
Ah, ja.
Okay. Und der hatte sein Langfilmdebüt, dieser Kogo Nada, 2017 mit Columbus, sagte mir halt, ehrlich gesagt, noch gar nichts. Ja. Hat aber eine ganz gute IMDb-Bewertung. Hauptrolle spielt John Cho, den kennt ihr, glaube ich, alle.
Klar.
Und der Film hatte halt damals auch 2017 ordentlich Festivalpreise abgeräumt.
Also und das war aber auch schon ein amerikanischer Film?
Das war auch schon ein amerikanischer Film, genau. Der ist in den USA groß geworden, also als Kind irgendwann halt migriert. Und ich habe vergessen, wo, ich glaube Chicago und so aufgewachsen und wohnt jetzt aber mit seiner Familie in Los Angeles. Mhm. Und das war jetzt halt sein zweiter Langfilm. Also so so richtig viel Langfilmerfahrung hat er eben nicht. Fand ich aber irgendwie rückblickend echt beeindruckend, weil der Film für mich richtig cool funktioniert hat und vor allem auch durch den Cast halt, das ist also ein multikultureller Cast, dann eben auch sehr cool funktioniert hat und so ein bisschen auch so die Themen immer im Zusammenhang mit der künstlichen Intelligenz aus unterschiedlichen Perspektiven halt betrachtet hat.
Ja, ich finde das ja super spannend.
Ja, voll.
Also gerade so immer, wenn es irgendwie um AI geht in irgendeiner Form, finde ich das total abgefahren und interessant, wie die sich dem Thema nähern, so was da erzählt wird. Deswegen jetzt mal die Frage, wenn du sagst, da gibt es ein Robotermuseum, erzählen die also schon eine Zukunft oder eine parallele Gegenwart, die halt irgendwie weiterentwickelt ist?
Ja.
Wie lange gibt es dann
so
diese
ganz kommt
Roboter
es nicht raus. Das gibt, es gibt da keine Jahresangabe oder so. Das wirkt so ein bisschen wie nähere Zukunft. Mhm. Also der Film spielt jetzt auch an einer überschaubaren Zahl von Orten. Viel halt zu Hause bei denen in der Familie.
Okay.
Ein bisschen beim Nachbarn. Da spielt das Thema Klon halt auch dann eine kleine Rolle in dem Film. Dann halt ein bisschen in diesem Museum und an so anderen Orten. Und immer zu diesen Orten sieht man halt ein bisschen längere Szenen, immer in einem Auto, was autonom fährt, was jetzt nicht so krass jetzt in 50 Jahren oder so aussieht. Mhm. Aber keine Ahnung, man weiß es halt nicht genau.
Okay.
Also nähere Zukunft, so würde ich's bezeichnen.
Sieht man dann durch dieses Robotermuseum irgendwie auch die Entwicklung der Roboter bis dahin?
Nee, man sieht es ein bisschen, glaube ich, bei der Herstellerfirma, die da ein bisschen was aufzeigt, aber das auch nur ansatzweise. Das spielt da auch dann nicht wirklich eine Rolle.
Dabei sie mir dann auch ein neueres Modell empfehlen. Ja. Also eher also ein schon mal Auslaufmodell ist im Prinzip. Mhm. Und dann gibt es schon neuere Modelle von diesen Cyborgs.
Aber die sagen dann...
Nee, das will ich nicht.
Nee, aber ich finde, das ist schon wieder so ein bisschen Blade Runner hier.
I like when robots look like robots, not like Rutger Hauer in his prime.
Ja, der Vergleich passt insofern.
Die sehen
insofern
auch nicht aus wie Robots. Die sehen auch nicht aus wie Robots hier. Die sehen halt aus wie Chinesen mit einem Topschnitt.
Hallo?
Ja, aber deswegen passt der Vergleich natürlich total gut. Ne? Man kann sie äußerlich einfach nicht unterscheiden.
Ja, ja, deswegen.
Und das sind halt so persönliche Assistenzen in der Regel. Also so wird es halt im Film etabliert, die aber halt sehr familiennah agieren. Und von denen, also das ist jetzt hier kein Terminator oder so, ja, überhaupt gar nichts. Wirklich ein Drama, ja, was halt, ne, in einer Science-Fiction-Szenario angesiedelt ist. Und da ist halt wirklich viel, viel, also eigentlich der Hauptfokus auf die familiären Zusammenhänge und über Themen, weiß ich, für mich hat dann Individualismus da auch eine Rolle gespielt, ne? So wie die halt leben, sehr individuell, aber eben auch diese multikulturellen Themen dann, dann auch. Also eigentlich viel soziale Themen aus heute aufgreift und so ein bisschen es transportiert in eine nähere Zukunft und immer halt in dem Kontext mit der künstlichen Intelligenz, wie die damit agiert. Also eigentlich.
Das erinnert mich so ein bisschen an, kennt ihr diese Serie, wo es, ist eine englische Serie, wo es auch, wo auch eine Gegenwart erzählt wird, wo Roboter als Haushaltshilfen verfügbar sind. Und dann entwickelt sie aber, also die, die Roboter, die ein Roboter ist, die entwickelt dann ein Bewusstsein dafür, dass sie ein Roboter ist. So, und die hat dann eben auch.
Ein bisschen klingelt da was, aber.
Klingelt ein bisschen nach etwas, was ich schon mal gesehen habe.
Ja.
Gut, die Thematik hatte man ja schon ein paar Mal.
Ja, genau. Das ist jetzt auch insgesamt nicht besonders viel Neues.
Sie war doch, war das nicht sogar Gemma Chan oder so? Es war irgendjemand, der dann, die danach groß geworden ist.
Du hast ja jetzt bei Robert und Frank zum Beispiel also auch die Thematik. Ja. Den hast du auch hier schon gebracht, diesen kleinen Film mit Frank Langella. Mhm.
Oder halt Ex Machina gibt es ja auch diverse Themen, die da halt auch mit aufgehen. Genau. Oder mich hat dann noch mehr an Her erinnert.
Ah ja, siehst du. Mhm. Stimmt.
Na, dann gutes ja eben Beispiel. Auch das Verknallen in eine künstliche Intelligenz und der Umgang natürlich damit. Ja, also nichts Neues, aber für mich sehr interessant erzählt, unglaublich ruhig erzählt. Also auch
Humans,
der Soundtrack.
Entschuldige, Humans hieß sie. Und das war der Durchbruch von Gemma Chan.
Ah ja.
Da habe ich die das erste Mal gesehen.
Okay,
cool. Britin, ja. Wusste ich gar nicht.
Ja, und es um halt viel auch menschliche Bedürfnisse geht, wo dann auch viel natürlich dann entweder reininterpretiert wird in diese künstliche Intelligenz oder die halt auch einem was gibt, weil die Menschen einfach, also vor allem diese Familie, sehr emotionale Bindung natürlich über die Jahre hinweg zu diesem, zu Young aufbaut.
Mhm. Sag mal, stellen die, also gibt es da irgendeine Verbindung, ohne jetzt was zu spoilern, aufgrund des Fakts, dass die Tochter, die Adoptivtochter auch asiatischen Background hat und Young offensichtlich auch ein Asiate ist, auch wenn er AI ist?
Nee.
Mhm. Okay.
Das haben sie nur deswegen gemacht, um dem Kind quasi ihre eigene Kultur näher zu bringen.
Ja, ja, okay.
Also das Young war also primär dafür da, nicht nur großer Bruder zu sein, sondern halt diese chinesische oder asiatische Kultur dem Kind halt näher zu bringen.
Okay.
Weil die ganze Familie ist ja auch Patchwork. Colin Farrell weiß, Mutter schwarz oder farbig und das Kind dann halt asiatisch. Also Patchwork ist falsch, also das ist inklusiv.
Multikulturell.
Sagen wir mal sehr inklusiv, die Familie.
Ja, genau. Und das war für mich halt auch ein großes Thema im Film. Dieses Stichwort Inklusion. Letztendlich ging es halt für mich vorrangig darum, wie diese künstliche Intelligenz halt in diese Familie inkludiert wird und eigentlich sich kaum noch unterscheiden lässt, wer ist halt menschlich und
wer nicht. Ja, ist witzig, weil da hatten wir es gerade erst in der Supporter-Episode davon, dass das ja schon auch immer wieder ein Thema ist, ab wann ist AI, also hat AI einen eigenen Anspruch auf Leben, ne? So ab wann kannst du quasi von einer eigenen Lebensform sprechen. Und das scheint ja hier auch irgendwo Thema zu sein.
Ohne dass halt der Film natürlich irgendwelche konkreten Antworten dazu gibt.
Ja.
Also ich finde, was der Film noch ganz gut gelöst hat, ist, dass der trotzdem, dass er so ruhig erzählt ist, dadurch, dass Young quasi sich selbst kompostiert, weil er jetzt nicht mehr läuft. Also der verrottet halt auch wie ein Mensch.
Ach so, okay.
Ist der, hat der trotzdem so eine Zeitlinie. Also das hat ein Ablaufdatum, bis wann dann die Rolle von Colin Farrell das Ersatzteil beschafft haben muss oder sich entschieden haben muss, weil sonst ist Young halt irgendwann auf dem Komposthaufen.
Wieder wie Blade Runner. Geil.
Na.
Ja, Guess ist eher einer von der Sorte.
I like when robots look like the Terminator and they are the Terminator.
Ja, das hört sich interessant an, aber.
Nee, das will ich nicht.
Terminator willst du nicht?
Doch, Terminator schon.
Ja.
Ja, ich. Aber gesagt, hey, ich hätte ihn sehr gern gesehen. Das klingt nach wie vor nach etwas, was mich tierisch interessiert.
Ja, als dann
ich mag auch Colin Farrell überhaupt nicht. Ich mag den überhaupt nicht. Nein, hat Spaß. Ich mag Colin Farrell.
Ja, vielleicht ist es halt wirklich auch ein. Der will auch nicht jedem Menschen gefallen.
Wie er mich
ich vermute.
Meinst du,
ich gucke jetzt Guess bewusst an. ich vermute, du wirst schon was mit dem Film anfangen können, aber da wird es halt tausend andere geben, mit denen du wahrscheinlich mehr anfangen wirst und auf die dich mehr freust. Mhm. Während halt Lee, jemand, der halt auch Science Fiction einfach liebt und solche Themen halt natürlich auch mag, deutlich mehr halt damit anfangen. Auch unterhaltungstechnisch anfangen.
Ist ja doch schlauer als ich.
Nein, das sage ich überhaupt gar nicht.
Das ist einfach nicht so philosophieaffin. Die Gehirnkapazität lässt mehr zu. Bei mir ist so.
Ja, das will ich nicht.
Das wird zu hoch.
Gut, that's what she said.
Ja.
Also insgesamt keine 2 Stunden. Sehr ruhig erzählte 96 Minuten sind es jetzt insgesamt. Mhm. Genau, war mir vorher nicht bekannt mit Studio A24. Als der in der Schrift zukam, dachte ich, okay, geil. Das ist halt ein Produktionsstudio neben 2 anderen, per Capita Productions und CineReach, die den Film halt produziert haben, wo ich jetzt aber nicht recherchiert habe, inwiefern die da eher auch mit Vertrieb sind in den USA oder halt wirklich da personell auch dahinter gesteckt haben. Aber es hat auf jeden Fall natürlich so Schriftzüge, passt auf jeden Fall in diese Studioreihe rein, der Film.
Ja, mittlerweile ist das ja auch fast schon wie ein Label, was man sich gerne auf die Flagge schreibt.
Ja. Wie hat er dir denn gefallen, Erik?
Ich hatte, Spaß. Also, der Film hat mir ziemlich gut gefallen sogar. Also, ich hatte da echt, also nicht so wirklich Längen festgestellt. Also, das, auch wenn er so ruhig erzählt ist, der hat echt auch, dass er danach halt noch nachgewirkt hat. Also, dass man dann noch ein bisschen überlegen musste, was er dir jetzt eigentlich sagen wollte. Mhm. So, und auch von allen super gespielt. Also,
okay. Ja. Ja, muss ich mal angucken.
Ja, die Bilder fand ich auch einfach cool, obwohl es überschaubare Settings sind und auch jetzt nicht gerade irgendwie großflächige Settings sind, war halt viel Liebe zum Detail zu sehen. Mhm. Auch so ein Thema war für mich so ein bisschen Mensch im Einklang mit der Natur, spielt ja auch teilweise draußen oder gibt, ich sag mal, schöne Gärten da in den Häusern. Also auch so ein Thema spielt da halt mit einer Rolle. Also das fand ich halt cool, dass es eher so positive Seiten der Zukunft gezeigt werden, ohne Menschheit im Abgrund.
Ist jetzt keine Dystopie.
Überhaupt keine Dystopie. Mhm. Und dann man sich anderes darauf einlassen kann, wie künstliche Intelligenz halt in so einer näheren Zukunft eben wirklich ja auch realistisch durch die Menschheit genutzt werden kann. Jo, also für mich war der eigentlich schon fast poetisch erzählt. Auch so mit der Musik und den Bildern. Was für mich halt auch immer wieder so präsent gemacht wurde, war halt so eine Verknüpfung von Traditionellem mit der Moderne, also mit Zukunftsthemen.
Ja.
Ne, was du meintest mit Colin Farrell, Jake ist Teeverkäufer, hat so einen Teeladen und da siehst du halt die traditionellen Elemente. Und klar, autonomes Fahren und so weiter sind dann natürlich dann genau der Gegenpart, wo halt wahrscheinlich, ich habe diese Kurzgeschichte nicht gelesen, der Film basiert auf einer Kurzgeschichte, also dieser Kogonada hat auch das Drehbuch geschrieben. Und die Kurzgeschichte basiert auf einer, die ist auch gar nicht so alt, ich glaube 2016 ist das Buch erschienen, von Alexander Weinstein, der ist Autor. Die Kurzgeschichte heißt Saying Goodbye to Young und ist in dem Buch Children of the New World enthalten, was wohl relativ erfolgreich
ist. Ja, aber ich meine, auch da haben wir es oft von, es ist halt oft tricky, wenn eine Kurzgeschichte zum Langfilm gemacht wird.
Ja.
Aber scheint ja hier kein Problem gewesen zu sein.
Wahrscheinlich, ja. Wie gesagt, ich kenne die Kurzgeschichte nicht, aber
der Film hat funktioniert. Wenn du jetzt nicht eben beim Film das Gefühl hast, irgendwie hatten die zu wenig Material für das, was sie da erzählen wollten. Ja, cool. Hat für dich irgendwas Grundlegendes nicht funktioniert an dem Film?
Nee.
Okay.
Das Einzige, was genervt hatte, und ich musste hier nochmal die Situation missbrauchen für einen Aufruf. Also man hat gemerkt, das Kino hatte auch, also Kino war voll. Großer Kinosaal, hatte Bock auf diesen Film und hinter uns waren halt 2 Lungerer, die gedacht haben, auch wenn sie flüstern, hört man es nicht und das war halt mega anstrengend.
Wie, die haben die ganze Zeit geredet, oder?
Die haben die ganze Zeit geredet, also immer mal wieder, gab eine Minute Pause, dann wieder. Ich habe mich irgendwann rumgedreht, hab erstmal geguckt, haben die wahrgenommen, dann wurde halt weitergequatscht.
Hast eine Ansage gemacht?
Habe ich eine Ansage gemacht.
Ja, so eine hier.
Kannst du dich da hinten in die Ecken setzen und ein bisschen die Pappen halten sogar mal?
Ja. Also wer den Classic Day von früher kennt und Guest kennt mich ja von früher, da würde diese Pöbelei, die pöbelerische Ansage gut passen.
Ja.
für mich war es freundlich. Ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast.
Also ich war auch kurz davor, aber ich war froh, dass wir in die Klappe gehalten hatten, sonst hättest du von deinen 5 Sitzkissen runterklettern müssen und hinlaufen müssen.
Genau.
Okay, also hat funktioniert, ja?
Ja,
dann war ruhig.
Dann haben sie die Backen gehalten. Okay. Sehr schön.
Das war halt nervig, auch weil ich einfach so ruhig und leise war. Das hatte halt nur, hatte ein bisschen uncool. Atmosphäre halt gestört.
Klar.
Also haltet die Schnauze in den Filmen, den den Classic Dave ist. Ja, und wenn ihr angepöbelt werdet, dann könnt ihr davon ausgehen, es war Classic Dave.
Aber nur wenn Classic Dave im Kino ist, sonst müsst ihr nicht die Schnauze halten. Ey, und vor allem behaltet eure Handys in der Hosentasche, ja, Alter. Mann, das nervt mich mit am meisten, wenn irgendwie 2 Reihen vor mir einer sein Handy auspackt und gefühlt den ganzen Saal damit beleuchtet, Alter. Ja. Es zieht halt einfach deinen Fokus auch. So.
Ja, voll. Kannst du, absolut.
Ja. Das magst du nicht? Nee.
You don't like the Yabba?
Nee. Das passt einfach irgendwie halt. Immer wenn man sagt, dass irgendwas missfällt.
You don't like the Yabba?
Wirklich? Really? Nee, genau.
Ja, es war eine coole Atmosphäre. Insgesamt ruhig, hat zum Film gepasst.
Okay.
Und so wie ich es mitbekommen habe, um dann wieder hier die Stimmung vom Fantasy Filmfest auch reinzuholen und Werbung zu machen fürs nächste Mal. Am Anfang gibt es ja immer die obligatorische Rede und da wurde auch darauf hingewiesen oder erzählt, dass das der erste Film war, den die klar gemacht haben. Mhm. Und dann halt gleich, ne, prominent besetzt mit Colin Farrell, Studio 24 und dann gleich so, oh cool, wenn es jetzt so weitergeht, wird's geil. Und ne, also es war schon mal eine sehr entspannte und coole Ausgangsbasis für die Veranstalter.
Ja, Plot-Twist ging nicht nur so weiter.
Ja gut, jetzt weiß ich nicht, ob das ein Film ist, der danach lief oder
stimmt,
davor.
Also
das war ja nicht am Sonntag, dann, ne?
Genau, das war Sonntag. Und ich glaube, die beiden Gurken, die ich heute habe, die waren davor.
Okay. Mhm. Ja. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich überfliege kurz meine. Ja, ein Trivia-Effekt, den ich einfach mitgebracht habe. Dass Richie Costa, der aus der. Also diese Nebenrolle und Colin Farrell ja beide mal Bösewichte im Batman-Film mitgespielt haben.
Riesen Trivia-Effekt. Ja, Richie Costa, ich habe ihn gegoogelt. So. Das ist der, der auch in Creed den Trainer gespielt hat und so.
Ja, stimmt. Stimmt.
Also ich habe den auch schon oft gesehen. Du hast den auch schon in 2, 3 Filmen gehabt.
Ja, ja, also
bekannte Fratze.
Mir bleibt erstmal nichts anderes zu sagen, außer ich habe nach dem Film jetzt richtig Bock bekommen, das Langfilmdebüt von diesem Kogonada namens Columbus mehr reinzuziehen.
Ich dachte, Tee zu trinken.
Ja, das ist auch nie verkehrt.
Das ist Standard.
Trink mehr Tee.
Ja.
Ich rede nicht mit Teig.
Okay.
Nee, zahlenmäßig gibt es nicht viel mitzubringen. Produktionskosten, keine Ahnung. Ein Spiel hält sich halt sehr stark in Grenzen bei so einem Film.
Noch auf Festivals, klar.
Ja, voll. Ja.
Aber könnte schon sein, dass der einen kleinen Release bekommt.
Ja.
Was hast du denn für Punkte gefunden?
Na, die Bewertung dann, wa? Ich wollte aber erstmal noch Erik fragen, ob er noch irgendwas zu ergänzen hat.
Danke für diese Antwort.
Ja.
Ach, das ist herrlich. Jetzt schon wieder lustig, ey. Die Bewertung halt.
Wie lange ging der Film? 96 Minuten? Schauen wir gleich geschafft. Ich fand ganz gut, dass sie diese Sehnsucht so ein bisschen rübergebracht haben. Also auch dann, als dann, ich will nicht spoilern, auf jeden Fall, als dann das andere Mädchen auftaucht. Mhm. So dieses, was das dann für ein Zusammenspiel und wo das herkommt. Also, dass man, die kriegen das ganz gut hin, dass man das mitspürt, was die auf der Leinwand halt machen, so dass dann, dass man das versteht, was da für emotionelle Verbindungen sind und warum bestimmte Akteure so agieren, wie sie agieren. Mhm. Also das haben sie echt ganz gut rübergebracht, ohne das halt wirklich in Sätzen aussprechen zu müssen. Also es funktioniert halt auch nur auf dieser Ebene, wenn die sich halt irgendwie angucken oder wenn halt, da gibt noch eine Szene, wie dann die Tochter nachts zum Beispiel wach wird und quasi zu den Eltern läuft und in der Mitte treffen sie sich, dann sitzt Colin Farrell mit seiner Brille da und guckt in den alten Erinnerungen von Young und das Mädel kommt und will ein Glas Wasser und das hat sonst immer Young gebracht. Und dann entwickelt sich daraus quasi Young nicht mehr da, okay, jetzt macht's halt Papa oder sie holt sich's halt selber so. Also das gab's dann eine neue Verknüpfung.
Ah ja, okay.
Also das macht der Film halt relativ häufig, dass man dann auf eine Art loslassen muss, aber dann wieder eine neue Verknüpfung sich bildet.
Okay, geil. Oh, fuck.
Ja, der funktioniert echt auf verschiedenen Ebenen. Also ich bin echt gespannt, was dieser Kogonada noch macht. Mein Eindruck war jetzt so rückblickend, als ich mich dann mit den Filmfakten beschäftigt habe, dass der aufgrund seines bisherigen Berufs, ne, Video-Essays zu machen und da wahrscheinlich halt sich auch eine Menge Filme reinzieht, einfach und dann ja eben auch Ja, ich sag mal, wenn der Criterion den Katalog durcharbeitet, dann hat es ja auch eine bestimmte Richtung oder Richtungen. Und dass er sich natürlich wahrscheinlich auch immer wieder so inspirieren lässt oder halt Sachen natürlich auch aufgreift. Mhm. Und da bin ich halt echt krass gespannt, was der noch in Zukunft machen wird. Da freue ich mich schon drauf. Wie gesagt, Columbus werde ich mir auf jeden Fall demnächst mal dann reinziehen.
Na, cool.
Ja.
Ja, ich bin sehr intrigued.
Okay, Guess. Für Guess komme ich jetzt zu den Punkten. Der guckt schon wieder ein bisschen.
Wenn wir für jede Rezension eine Stunde brauchen, dann haben wir eine 8-Stunden-Episode.
Okay. Ja, geil. Okay, freut euch drauf.
Gut, also IMDb ist bei 6,7 von 10. Der Metascore geht in eine andere Richtung. Es liegt bei 79.
Okay.
Mhm. Das Rotten Tomatoes Tomatometer liegt bei 7,9 von 10. Also deckt sich ganz gut mit dem Metascore bei 88-prozentiger Empfehlung. Die Audience liegt bei 3,7 von 5, bei 68-prozentiger Weiterempfehlung. Oh, die Letterboxd-Community geht eher in die Richtung von Metascore und Tomatometer bei 3,9.
Okay.
Wo bin ich gelandet?
Ja, das raten wir jetzt. Und ach, Erik so darf anfangen.
Ich darf auch noch anfangen. Viel auszusetzen hat er nicht. Ich sage aber trotzdem, ist, naja, ich würde sagen, eine 8,5.
Wo bist du denn gelandet, wenn wir schon bei dir sind?
8.
Mhm. Erik 8.
Erik tippt 8,5. Fuck, das beeinflusst mich gerade. Ja, ich hätte nämlich auch gesagt, mindestens 8. Ich sage auch 8,5. Das ist mir jetzt angesteckt. Ich springe damit auf. Vielleicht bereue ich es gleich.
Ich nehme meine erste Intention und sage 8.
Ja, das war mein.
Ja, okay, damit liegt Guess mit 0 Punkten Differenz genau richtig.
Fuck, ja, das war natürlich, es war halt auch mein Impuls, aber dann dachte ich so, okay, Erik saß mit drin und so und
Aber ey, ein halber Punkt
nur. Ja, ja, nee, alles also schick.
Erik, was stellst du dir die Leute an?
Ist wirklich gut.
Komm, bei der letzten Episode bin ich mit 1,5 Miese eingestiegen, ja? Das ist schon eine große Verbesserung.
Schon besser, ja. Ich würde mal sagen, wir klingen für euch beide, wenn ihr die gleichen Punkte
gebt. Jawohl, komm, gib her die Faust.
Ja.
Geil.
Scheiße, das hat jetzt natürlich einen komischen Moment, wenn ich sage, Paddy Faust und ich sage,
du hast vorhin eingeleitet, ja, du hast eingeleitet mit dem Fistfight.
Apropos, können wir einmal kurz über das Logo des Fantasy Filmfest sprechen? Filmfest heißt es, ne? Es heißt ja Filmfest, nicht Festival. Fantasy Filmfest. Ja, eben. Können wir einmal kurz über das Logo sprechen?
Das sind, glaube ich, Vampirzähne, oder?
Du glaubst, es sind Vampirzähne? Mhm. Siehst du, ich glaube, das ist eine Kinoleinwand, aus der dann Blut fließt.
Ach so.
Ich muss mir das angucken, Alter. Ich hab das auch nicht drin.
Okay. Also ich weiß, dass sie das Logo irgendwann mal geändert haben, weil früher war das so ein kleines rotes Männchen.
Ja, ja, das war, glaube ich, auch letztes Jahr schon ein anderes, oder?
Ja, ja, das haben, die haben diese, also die haben irgendwie in der Corona-Zeit so ein komplettes Makeover gemacht. Mhm. Und dann gibt es auch dieses neue Logo seitdem.
Wie würdest du das definieren, das neue Logo?
Ja, mit dem Blut rauslaufen. Also wenn man das auf diesem Fresh Blood, da ist es definitiv Blut, weil da sind zwei Bluttropfen, die dann so rauslaufen. Ah, ja, wenn man das aber nur als Schwarz-Weiß-Logo sieht, was daneben, könnte man
eigentlich Vampirzähne eher.
Vampirzähne sagen. Also, weil bei dem Fresh Blood Award ist der eine Blutstropfen länger als der andere.
Ja.
Und auf dem normalen Logo sind die ja gleich lang.
Ach so, okay. Aber weil es war ja dann auch immer, wenn man es auf der Leinwand gesehen hat, war es ja animiert, also es bewegt sich ja. Ne, deswegen diese Tropfen oder das, was da rausfließt, das kommt ja erst. Deswegen habe ich halt immer an eine Leinwand gedacht, aus der dann diese Bluttropfen rausfließen. Aber
kann auch sein, dadurch, dass es rechteckig ist.
Hm. Aber vielleicht muss dann mein Podcast-Kollege aushelfen, vielleicht, wenn die das hören.
Also wenn ich mir das
ich kann es jetzt auch nicht sagen.
Standlogo einfach so angucke, sehe ich dann natürlich auch drei Fs dann integriert. Ne? Also einmal.
Aber die habe ich verzweifelt gesucht, ey. Weil
die größte Assoziation sind halt die Vampirzähne.
Nee, weil ich habe auch gedacht, es muss ja irgendwo muss das FFF ja noch auftauchen.
Ja, das ist halt eher auch ein bisschen reinterpretiert. Warte mal, kannst du das über die Entfernung hier sehen? Ja. Das ist dann, der erste Strich ist halt nicht da, aber der große Block, das wäre dann halt für mich F. Dann kommt der Unterstrich von dem zweiten F mit dem Block und das dritte, der dritte Strich mit dem Block.
Das ist aber schon sehr frei interpretiert.
Ja, wirklich. Dave, aber so, ja.
Okay,
da sieht das da drin.
So 3D-Bild, ey.
Das könnte aber auch, der macht ja so einen Rorschach-Test und sieht darin noch.
Das könnte,
das ist hier ein Astronaut, der gerade hier aus dem Gemüseladen kommt.
Also für alle, die Guest gerade nicht sehen, hat blonde, lange Haare.
Ey, wie Ethan Suplee in Mallrats, Alter. Wo ist das scheiß Segelboot?
Das könnten aber auch, wenn man jetzt genau drauf guckt, ich habe es mir jetzt mal groß aufgemacht, sein, dass man von hinten einen Shot hat und man die Sitze sieht vor der Leinwand.
Ja, okay. Das schon eher.
Stimmt, ja. Auf jeden. Das ist noch viel mehr, ja, Mann.
Viel mehr als drei Fs, ja, die wow, nicht wirklich drinstehen. Okay. Okay.
Also ich sehe da auf jeden Fall einen Roboter-Schmetterling drin.
Stimmt. Krass. Noch, das ist noch krasser, Mann.
Ja, finde ich auch.
Oh Mann.
Okay.
Im Zweifel Scheiß, einfach
ich
das.
Glaub, ich glaube, ich habe das Mikro bestimmt.
Blood. Blood.
Ja, viel Blood.
Gut. Ja. So, dann würde ich sagen, kommen wir zu Eriks Film, oder?
Ja, ja, machen wir das.
Gut, dann machen wir mal weiter mit einem französischen Film aus dem Jahr 2022. Ja.
Ja, wie wahrscheinlich so ziemlich alle Filme, ne?
Außer After Young, da gab es Diskussionsbedarf.
Ja, ungeklärt.
Ja, aber das könnte vielleicht noch mit diesem, bei IMDb ist auch immer das Release-Datum, ne? Das wäre ja bei Top Gun genau das Gleiche, da war es ja auch zweifelhaft bei Maverick jetzt, da war ja 19 fertig und der steht, glaube ich, auch bei 22.
Ja, ja, das ist das Release-Datum. Ah, ja. Aber ich habe auch, aber mein erster Film ist auch aus 21, insofern. Na gut. Da gibt es auch ein paar Nachzügler.
Gut, der Film heißt Year of the Shark, geht eine Stunde 27 Minuten, ist vom, was steht's? Nicht da, doch hier. Genre Komödie und Horror. Spielt in einem französischen Küstenort und wir begleiten die Polizistin Maya, die kurz vor ihrem 50. Geburtstag steht, die da sehr, sehr ihren Dienst nach Vorschrift tut. Also, oder darüber hinaus, also sie lebt halt für diesen Job, dass sie da Polizistin ist. Und an dem Strand verschwindet dann ein Surfer. Da bleibt dann bloß noch die Apple Watch übrig, beziehungsweise die Smartwatch.
Okay.
Und daraufhin, da ist dann auch noch angeschlossen in diesem Hafenstädtchen, also die ganzen Fischer. Und dann hat man dann noch so einen Wasserpark, wo die ganzen Jugendlichen, und das ist halt Hochsaison, Strände, Strand voll, also ähnliches Szenario wie bei Jaws. Und die Polizistin, die halt bald pensioniert werden soll oder kurz vor der Pensionierung steht, was ihren Mann sehr freut, dass sie endlich zu Hause ist, kann davon aber nicht so richtig loslassen und will, dass die Strände geschlossen werden. Das führt dann zu wilden Diskussionen. Auf jeden Fall.
Ja, wenn man auch weiß, ne, alle Franzosen machen irgendwie ihren Sommerurlaub an den Stränden. Die sind maßlos überfüllt und retten natürlich da diesen Kommunen immer. Immer das Leben.
Genau, also da im Prinzip auch, ist jetzt maßlos überfüllt. Ich glaube, das hat auch einfach mit der Corona-Zeit so ein bisschen zu tun. Mhm. Die haben es dann noch ein bisschen gestreckt. Also es ist jetzt nicht so, dass sie alle wie die Ölsardinen da liegen, aber es soll schon voll demonstrieren.
Weil die steht kurz vor der Pension, die ist doch noch relativ jung.
Oder? Ja, aber die wird halt da pensioniert. Also die ist halt 49, wird 50 und steht halt kurz vor der Pensionierung. Die hat vielleicht ihre Dienstjahre voll oder soll halt aufhören. Auf jeden Fall will sie nicht so richtig aufhören. Ich glaube, vielleicht macht es auch für ihren Mann. Das kommt in diesem Film nicht so richtig raus.
Ja, weißt du, wer sie spielt?
Nee.
Die wird gespielt von der Ehefrau aus Some Like It Rare.
Ach so,
aus
ja.
Aus hier, Veganer schmecken besser.
Die ja, ja. Die hier, ich kann mich immerhin erinnern, dass die fünffach César nominiert war schon. Ach, und so. Krass, also die spielt die auch gestandene Schauspielerin in Frankreich. Ja.
Also Marina Foix oder so heißt die?
Foix.
Also ja, gut, die doppelten I-Punkte konnte ich nicht zuordnen. Also ich habe da jetzt...
Ach stimmt, nee, das sind, genau, auf dem I sind zwei Punkte. Ne? Genau. Dann heißt die wahrscheinlich sogar Foix.
Fuis.
Ich hatte bei
frischen Franzosen, ja.
22 Bullets, da ist er mit Jean Reno zusammen in dem Film. Und dann hatte ich so noch, ich habe noch gesehen, Asterix und Obelix Mission Cleopatra.
Jawohl.
Die hat noch, also 84 Credits hat sie. Und ja, der Mann von ihr wird gespielt von Kat Merat oder Merat. Der ist willkommen bei den Cheese.
Ach ja.
Und die Cheese und
wen spielt er?
Den.
Welchen von den drei?
Nein, diesen Postdirektor. Also das ist der dann quasi unbedingt in die Kleinstadt will.
Mhm. Okay.
Die anderen Rollen, die da waren, habe ich jetzt nichts Großes gefunden. Die eine hat, also die Eugene da irgendwie spielt, hat irgendwie 5 Credits gehabt und.
Jetzt kommt da wieder mit irgendwelchen Komparsen-Credits, genau. Alter.
Deswegen lassen wir das jetzt einfach weg.
Man kann die auch nennen.
Ich hatte mich schon gefreut wieder auf, was war's?
Auf Talentsuche.
Was war
Janitor
der eine?
Bei Batman oder so.
Nee, irgendwie Hotel-Accountant oder so.
Nee, den Office.
Ach so, stimmt. Office Manager oder so.
Er hat den Office Manager bei Nummer 5
gespielt. Nein, der Town Hall Officer, so war er.
Genau, Town Hall Officer bei irgendeinem Batman.
Mega Credit.
Ja, gut. Aber dann hätten wir die Batman-Riege jetzt ja wieder abgeschlossen. Hatten wir jetzt eben auch gerade so. Ja. Auf jeden Fall schaffen sie es dann halt, den Hai zu fangen. Und dann gibt es so ein kleines Augenzwinkern auf die Grünen oder generell auf diese Öko-Gesellschaft. Weil der Hai wird halt nicht gleich umgebracht und verhackstückt, sondern er wird halt im Hafen in so einem Metallbecken gesperrt und auf Abtransport gewartet.
Oh,
weil man bringt den ja nicht um. Obwohl er jetzt halt schon Menschen getötet hat. So, naja, was passiert? Der Hai bricht aus. Es gibt mehr Tote. Und auf einmal kippt die Stimmung und die Polizistin ist halt nicht mehr die Heldin, die den Hai gefangen hat, sondern alle sagen, warum haben wir den Hai nicht getötet? Und jetzt sind hier noch viel mehr Menschen tot. Dann wird sie halt zwischenzeitlich wirklich pensioniert und geht dann halt auf eigene Faust mit 2 ihrer Ex-Kollegen auf die Jagd nach dem Hai. So, und da ist auch das Problem des Films, obwohl da eine schöne Jaws-Anspielung kommt tatsächlich, dass der Film nicht so richtig weiß, was er sein will. Will er jetzt Komödie sein? Lustig? Will er Horror sein? Und weil vom Hai sieht man relativ wenig. Mhm. Oder will er Drama sein? Weil er diese zwischenmenschliche Verbindung zwischen Mann und Frau und dass der Mann eigentlich will, also man muss sich vorstellen, gibt es eine Szene, sie wird eigentlich pensioniert, macht dann aber weiter, kommt noch in Uniform zu dem Essen mit dem Mann, der alles vorbereitet hat auf so einem separaten Bereich im Restaurant und Champagner kalt und sie kommt hin und muss ihm dann da sagen, sie macht jetzt noch weiter, bis der Hai halt wieder gefangen ist.
Und das hat dann eher so dramatischen Touch.
Das wird zwar auch so ein bisschen mit Augenzwinkern, aber
emotional.
Der Mann, der ist halt nicht so happy und sie lässt sich von ihm halt auch nichts sagen. Da gibt es dann noch so eine andere Szene, da wird er dann halt einfach mal kurzerhand an die eigene Couch mit so Kabelbindern festgemacht, damit sie halt abhauen kann, um den Hai wieder zu jagen.
Okay. Ja, es hat mich an manchen Stellen wirklich an Some Like It Rare erinnert. Also es klingt zumindest so von der Tonalität, dass das eher ein bisschen halt leicht und eher lustig gehalten ist.
Ja, ja, genau.
Schwarze Komödie.
Ja, aber auch nicht so, dass sich das Lachen jetzt wirklich im Halse stecken bleibt. Aber mir ist halt noch nicht so ganz so klar, wo er hin will. Also will er jetzt wirklich Survival-High-Horror sein? Will er Komödie sein? Also das ist halt leider schade, dass es da keine so eine Grenze gibt. Also das verschwimmt alles, ist irgendwie alles, aber auch nichts richtig.
Und fühlt sich offenbar nicht rund an.
Also man kann ihn gut gucken. Das ist aber ein Film, der definitiv reicht, wenn er irgendwo im Streamingdienst läuft. Und den muss man sich, glaube ich, nicht, wenn er einen Kinorelease kriegen würde, im Kino angucken.
Okay. Auf welchem Fernsehsender würde er im ersten laufen? Tele5, RTL oder
RTL? Ja, beim Fantasy 5 ist natürlich bei Tele5.
Ah, ja, stimmt. Na, Logo. Dumme Frage da, Alter. Und der
gleich nach Zorro.
Gleich nach Zorro. Der Hai, ist der vollständig CGI animiert oder gibt es auch Szenen, wo echten Hai?
Nee, der Hai haben? Ist. Der Hai ist CGI, würde ich behaupten.
Ist gut gemacht, oder?
CGI. Sorry. Die Vorlage muss ich nehmen.
Geil, Alter, komm.
Danke, Dave.
Geil.
Oh, Mann.
Oh, boy.
Ist auf jeden Fall kein Jaws Pappmaché. Es ist auf jeden Fall Computer animiert. Also, nee, also
sorry, Lee, was soll ich machen?
I can't quit. Never. I'll die first.
Ich denke, das
sind die Momente, wo ich froh bin, dass du das nicht aufgibst, Alter. Weil das war wirklich, der war so scheiße, dass er schon wieder geil war. Ey.
Das ist so ein Reflex, den ich bei mir nicht.
Ja, ja, ich merke.
Ist ja wie hier. Wie heißt das?
Tourette.
Ja, ist wie Tourette, ja, genau. Ist mein Wortspiel Tourette.
Deswegen will ich es ja auch überhaupt nicht unterschreiben, als du meintest, du bist nicht so intelligent wie Lee. Du hast einfach andere Gehirnzellen, die angesprochen werden.
Ich habe. Wenn das jetzt dann mein Zeichen von Intelligenz ist.
Ey, hallo, wie alle lachen noch, Alter. Das ist doch genial. Ja,
ey, wenn einer auf die Fresse haut, dann wird auch über den gelacht. Das heißt aber nicht automatisch, dass der intelligent ist.
doch, Guess, du bist der hier.
The Orson Welles of Horror.
Oh, the Orson Welles. Das hört sich gut an.
Ja.
Also gut gemacht, das CGI.
Nein. Vom Production Value würde ich sagen, dementsprechend. Also das ist halt jetzt nicht, das ist jetzt...
Das ist kein Blockbuster.
Nein. Ich habe tatsächlich nicht mehr so viel. zu erzählen, außer die Punkte.
Ja, hau raus. Also was wir noch erwähnt haben, ist, dass es der einzige Film ist, wo die Filmemacher auch
am Saal waren. Ah, ja, stimmt.
Ach so.
Okay. Ja, sorry.
Wo es nicht eine Videobotschaft gab, sondern...
Aber du hast den jetzt als einziger von uns gesehen.
Ja, ja, genau. Ja. Das habe ich tatsächlich mal eben geskippt, genau. Also die Regie haben Ludovic und Soran Bukherma geführt, also ein Geschwisterpaar.
Der Ludovic.
Die haben auch gleichzeitig das Drehbuch geschrieben und die waren halt tatsächlich auch vor Ort. Die haben danach auch noch so ein Q&A gemacht, da kann ich aber leider nicht so viel zu erzählen, das musste ich leider skippen, weil ich echt dringend auf Toilette musste. Mhm.
Kotzen oder scheißen?
Dave, was genau ist.
Wenn es jetzt um die Punkte-Rate-Geschichte
geht. Ach so, dann
geht,
fällt
na,
das ins Gewicht. Ja,
ja,
das okay.
Na klar.
Fällt ins Gewicht, ja, ist okay.
ja. Alright.
Okay.
Ja, Punkte raus.
IMDb 5,1 von 10. Rotten Tomatoes gibt es leider noch überhaupt nichts. Da war ein Review, da ist keine Anzeige. Und Letterboxd 2,7 von 5.
Oha, das ist alles gar nicht so gut.
Nein. Jetzt fängst du an, Lee, oder?
Ja, super. aber du hattest ja schon Spaß bei dem Film.
Ja, also scheiße, ganz scheiße war er nicht, aber das war halt auch nicht hundertprozentig rund.
Ja, ja, ja.
Also.
Ja, reicht. Ich weiß Bescheid.
Okay.
Du bist bei 6.
6 wollte ich auch sagen, aber ganz scheiße war der auch nicht. Hat er mich wieder.
Klingt noch schlechter.
Ja, gehe ich noch einen halben Punkt runter und sage 5,5.
Das wäre auch mein Tipp gewesen und bleib dabei. Auch 5,5 von mir.
Lee hat recht.
Oh. Doch eine 6. Mann, ey.
Nicht Mann,
ganz so scheiße, eine 6, Alter. What the fuck?
Das hat er schon sehr gut erklärt.
Hättest du es mal verraten mit dem Kotzner Kacken, dann hätte ich.
Ich war ein Liter leichter.
Das kann auch wieder beides sein.
Ja, stimmt.
Oh, herrlich.
Zu viel hier irgendwie auf Putschmittel gesoffen, um wach zu bleiben.
Genau. Das wird's gewesen sein.
Dave auf Putschmittel gesoffen.
Dave ist schon wieder in der Fetischabteilung von Pornhub gelandet und nicht im Podcast.
Sowieso.
Standard. Hier muss ich mich ja immer noch zusammenreißen.
So, jetzt Ruhe, weil...
Ein echter Schocker.
Kommt jetzt.
Ein echter Schocker.
Aber hallo.
Ja, fangen wir an mit The Price We Pay.
Ach so, ist ja gar nicht der echte Schocker.
Nee.
Nur so ein halber Schocker.
Ach, das ist schon auch ein Wahnsinnsschocker.
Total.
Mhm. Nee, den anderen wollte ich mir noch aufsparen hier.
Okay.
Für später. Aber den haben wir auch zu dritt geguckt, ne?
Ja, da war ich auch dabei.
Waren Guest und Erik anwesend. Und wir waren einigermaßen gespannt auf den Film, weil auch dieser Film kann zumindest so halbwegs prominente Besetzung aufweisen.
Ja.
Weil in den Hauptrollen haben wir hier Stephen Dorff und Emil Hirsch.
Ah, ja.
Die weibliche Hauptrolle, Gigi Zumbado, die könnten Pitch Perfect Fans kennen oder hier in der Serie 911 ist die wohl auch öfter mal zu sehen. Mhm. Ja, aber mit 18 Credits jetzt noch nicht wahnsinnig viel gemacht. Aber der hier den Antagonisten spielt, Vernon Wells, den kennt man auf jeden Fall, Alter. 242 Credits, meine Fresse, ey. Und ich meine, wir hatten ja irgendwie Phantomkommando auch mal hier im Podcast und du hattest Mad Max 2, da war ja, auch klar. Dabei. Also der hat nun wirklich viel gemacht.
Und Name im Besonderen.
Dann recht unbekannt, aber wohl Serienfans auch ein Begriff, Tyler Sanders. Der tatsächlich im Juni diesen Jahres verstorben ist. Hm. Das bringt es immerhin auf 19 Credits, aber das war's dann leider. Der Junge ist echt, wie alt war der? 18 oder 19, als der gestorben ist?
Ja, Drogenmissbrauch, so ich das richtig
gecheckt habe. Irgendeine Überdosis und dann leider gestorben.
Er hat den River Phoenix gemacht.
Ja. Das ist mal das Line-Up von The Price We Pay und inhaltlich sieht es so aus: wie heißt ein Pawnshop auf Deutsch? Das ist so ein Pfandleiher, ne?
Pfandleiher, ja.
Genau. So ein Pfandleierladen, der wird ausgeraubt oder soll ausgeraubt werden und da geht eine Menge schief. Wir steigen damit ein, dass eben Grace dorthin fährt und sehr offensichtlich mit dem Chef des Ladens schon irgendwie eine Geschichte hat, weil die fordert da was von ihm und kommt aber nicht wirklich zum Zug, weil dann wird der Laden eben überfallen und dann marschieren Stephen Dorff und Emil Hirsch und noch ein anderer da rein und überfallen den Laden. Sie versteckt sich erst, wartet und sieht über die Überwachungskameras, kann sie beobachten, was im Laden abgeht, weil sie ist eben hinten im Office. Und als sie glaubt, einen guten Moment erwischt zu haben, weil sie versteckt sich dann eben erst, versucht sie aus dem Laden zu flüchten. und kommt da aber nicht weit, sondern wird dann eben von den Räubern entdeckt. Und weil deren Karre dann irgendwie der Typ, der eigentlich das Fluchtauto fahren sollte, der ist abgezogen, ne? Mhm. Ja. Also muss Grace herhalten und wird dann von den drei Typen, wovon einer auch ins Bein geschossen wurde, weil eben dieser Überfall ist, wie gesagt, schiefgegangen. Da kam dann der Besitzer des Ladens und wollte da irgendwie dafür sorgen, dass die Jungs sich verpissen, und dann kam es zum Schusswechsel und er ist dabei draufgegangen und einer der Räuber wurde eben ins Bein geschossen. Also schnappen die sich Grace und zwingen sie, mit denen wegzufahren. Und dann fahren die in die Nacht rein und dann macht die Karre schlapp. Mhm. Und dann gehen sie zu so einem Farmhaus, was da in der Nähe ist, was ziemlich verlassen aussieht. Da ist noch Licht an, aber eben nur in der einen Scheune, und dann gehen Grace und Cody, so heißt die Figur von Steven Dorff, gehen dann da rein und treffen eben auf Danny, den jungen Tyler Sanders. Und der erklärt denen, dass sie hier nicht bleiben können, und der ist, macht einen wahnsinnig angespannten Eindruck, und das da ist, wird eben schon mal so ein bisschen so eine vermeintlich unheimliche Stimmung aufgemacht, weil eben nicht klar ist, was sich auf dieser Farm abspielt. Und dann dürfen sie aber, also die überreden den Jungen dann, dass sie da in den, auf diesem Gelände ist, neben dieser Scheune sind es eben, gibt es diese kleinen Farmhouses, wo eigentlich die Angestellten dieser Farm leben, und die sind jetzt aber eben leerstehend, weil da niemand mehr ist, laut Danny, außer ihm und seinem Opa, der aber gerade unterwegs ist. Und dann ja, lässt er sich halt breitschlagen, dass die da in, sie sagen, wir müssen nur ein paar Stunden warten, bis irgendwie die Schwester vorbeikommt und uns abholt, weil das Auto halt schlapp gemacht hat. Und unterschlagen so, dass da noch zwei andere Leute dranhängen. Ja, und dann kommen die da unter, und irgendwie, was war jetzt der Anlass, dass sie dann da raus wollen? Also da verarzten sie erstmal dann den Bruder, der halt angeschossen wurde. Das ist der Bruder von Emil Hirsch in der Figur. Und was war dann der Anlass, dass die überhaupt nochmal da Richtung Scheune gehen? Ja, die wollen, ich glaube, die wollen halt selber dann ein Auto klar machen oder so und wollen halt irgendwie da wegkommen. Und vor allem die Figur von Emil Hirsch, Alex, der ist ja so die treibende Kraft, weil der ist halt voll auf Krawall gebürstet und würde am liebsten dann auch gleich den Jungen da über den Haufen schießen und will halt sich auch diese Farm irgendwie unter den Nagel reißen und halt gucken, was da noch zu holen gibt, weil ja dieser Raubüberfall nicht besonders erfolgreich war.
Ja, da wurde schon etabliert, dass er einen einfach um die Ecke geschossen hat, weil er gesagt hat, so, der hat uns gesehen.
Ja. Und sie haben wohl noch einen Boss, den dann aber auch nur Emil Hirsch connecten kann, und er sagt, erst wenn wir irgendwie safe sind mit dem, was wir jetzt da rausgeholt haben aus diesem Pawnshop, dann rufe ich den an. Mhm. Und weil die Lage eben offenbar noch nicht safe ist, weil sie ja nicht wissen, was sich in dieser Scheune verbirgt, ruft er nicht an und geht stattdessen eben selber rüber in diese Scheune und lernt dann da Danny kennen. Und da kommt es dann zum Dialog, und es endet damit, dass Alex dann, also Emil Hirsch, dann da unterirdisch noch irgendwie, ne, da geht es auch runter in den Keller, und da sieht er sich dann um, und dann kommt irgendwann der Opa zurück. Und dann wird's hässlich. Also soll's zumindest hässlich werden. Das ist, glaube ich, soweit kann man spoilerfrei erzählen, oder? Mhm.
Wir können gerne die Triangel rausholen, wenn du hier noch richtig auf die Kacke hauen willst.
Würdest du hier groß spoilern wollen? Also, ich finde, das ist halt leider alles nicht wirklich der Rede wert, ey, weil meine Fresse, der geht eine Stunde 25, und obwohl hier dauernd was passiert, ist das so generisch, dass das so lame ist und damit halt auch wirklich langweilig. Mhm. Also ich fand den unfassbar langweilig.
Schade. Wie ist denn der atmosphärische Aufbau bis zu dem Punkt, wo du das erzählt hast?
Da eben auch da. Also ich finde, die schaffen es wirklich vom ersten Moment an nicht, irgendwie die Figuren so zu etablieren, schade, dass du dich groß um die kümmerst. Also mich haben die alle nicht gejuckt. Mhm.
Vor allen Dingen sah das alles sehr nach Studio aus. Also da, ich glaube, nicht ein Setting war irgendwie echt gefühlt. Mhm. Also weil auch die nachher im Untergrund dann diese, also in dem Keller, das sah, sah aus wie so eine Lagerhalle ewig weit, und das sah aber so aus, als wäre das halt einfach nur so ein Greenscreen, wie so ein Backdrop.
Ja.
Und die bewegen sich eigentlich bloß auf 3x3 Quadratmetern irgendwie. Mhm.
Ja, das ist schon krass mit den Namen. Ich meine, Steven Dorff für Blade schon und ja, für Sofia Coppola Somewhere gedreht. Emil Hirsch, ja, Once Upon a Time in Hollywood, Into the Wild, große Filme.
Savages.
Und dann hier, Milk, dann hier dieser, zweitklassige, langweilige Film. Ja, wirklich so ein Ramstisch-Film, so ein Videotheken.
Ja. Wirklich, das zweitklassig fast noch zu gut formuliert, finde ich.
Finde ich auch. Ich fand auch dünn,
ja. Ich bin ja auch, ne, ich habe ja auch geguckt, was läuft und wo ich dann Zeit hätte. Und das war so ein Film, wo ich gedacht habe, ey, der Cast ist sehr geil. Und war dann halt echt erschrocken von der IMDb-Bewertung.
Ja, Und die habe ich mir zum Glück erst danach angeguckt.
Also ja, bei ich Filmen. Auch. Wobei zum Glück, ne, also bei manchen kann ich es dann doch gut nachvollziehen, dass die so beschissen bewertet werden. Wie auch bei dem, weil, also ja, ich habe es schon oft gesagt, das ist halt Filme, die versuchen, diese Wirkung zu erzielen in dem Genre, die geben mir in der Regel nichts. Na, also wenn es hier nur darum geht, irgendwie da ist ein Killer unterwegs und man muss irgendwie gucken, dass man Land gewinnt, das, wenn da nicht mehr dahinter ist, finde ich das in der Regel lame.
Schon tausendfach gesehen.
Ja, also wirklich. Und das wurde schon ein paar Mal auch gut gemacht, aber selbst da war es nie so hundertprozentig meins, weil ich halt irgendwie noch mehr, also mir gibt halt dieses erschreckt werden nichts. Und darauf zielt es ja in erster Linie ab, dass du halt so Schockmomente hast. Und hier
hat er gezuckt?
Was für ein erbärmlicher Versuch. Im Übrigen, Guess, ich hab dir schon mal erzählt, ne, dass ich jemandem Zähne ausgeschlagen habe im Affekt, weil er mich erschreckt hat. Also ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist.
Ich dachte, der ganze Technik zwischen uns.
Bist du safe, ja? Okay, pass auf.
Und der hat das Mikropolster hier, das Schaumstoff. Wer hat jetzt nicht Zähne ausgeschlagen?
Ja, deswegen ist der Popschutz.
Aber war das schon mal so eine Probeszene für Carlsons Krieg? Ist das eine Szene, die drin vorkommt?
Ja, es gibt noch Coaching für Guess, auf jeden Fall. Ich werd da ein paar Coaches organisieren. So wird das nichts.
Hast du dich erschrocken, Dave?
Ja.
Schon, oder?
Es sah eigentlich auch seitlich eher aus wie so ein Hitlergruß, weil der so gemacht hat.
Ja gut, da hätte ich mich auch erschrocken, ey. Jetzt aber.
Das kann ich, hier muss ich mal eine Gegendarstellung bringen. Ich habe keinen Hitlergruß gemacht hier in diesem Podcast.
Ich habe dann auch erkannt, der andere Arm wurde auch hochgehoben.
Ja. Doppelter Hitlergruß.
Naja, oder hier, ne, mit seinen drei Fingern, das ist ja auch eher so ein bisschen lokal dein Ding.
Lokal mein Ding. Da ist er, der Chetnik. Ja. Logisch, muss ja sein als Serbe.
Ja, hallo?
Dörfer niedergebrannt habe und Frauen vergewaltigt habe, muss ja sein.
Wie Dörfer, da gibt's nur Berge und, weißt du, Chipsy-Verkleidung.
Ja, jetzt mittlerweile.
Aber ich hoffe,
nachdem alles niedergebrannt worden ist.
Aber ich hoffe in der
jetzt
richtigen Reihenfolge.
Jetzt ist da nur einer Einzelne, der lang läuft.
Aber ich hoffe in der richtigen Reihenfolge.
Ja, nicht. Mal so. Wir sind ja beim Fantasy-Filmfest.
Ja, jedenfalls wurde auch hier wieder der Regisseur im Vorfeld gebeten, irgendwie ein Statement zum Film abzulassen. Er hat erzählt, es geht hier um Karma, tatsächlich.
Das da warst du intrigued.
Ja, prinzipiell, ja. Aber also, das ist nur wirklich mit der Brechstange reininterpretiert, Alter. Meine Fresse, so. Ja, klar, manche Leute tun hier böse Dinge und kriegen dann die Rechnung, aber das deswegen zu erzählen, in dem Film geht es um Karma, Alter, ja.
Das kannst du ja bei jedem Film, wo irgendwie ein Krimineller wird, spielt, kannst du Karma da rein interpretieren.
Wenn er dann irgendwie was zurückkriegt, ja, aber das, ja, wie auch immer. Aber der Herr scheint auch hier in der Gemeinde irgendwie ein gewisses Ansehen zu genießen, hat Dinge wie Midnight Meat Train gemacht und mit seinen 28 Credits, wenn man den Leuten auf dem Fantasy-Filmfest Glauben schenken darf, dann hat er wohl schon den einen oder anderen Film gemacht, der gut ankam.
Ja, mit einem Meat Train fand ich tatsächlich gar nicht so verkehrt.
Ah ja? Okay.
Der lief auch im Fantasy Filmfest?
Das weiß ich nicht, weil der ist schon ein bisschen älter. Ich glaube, der ist von 2007 oder so.
Ach so, doch so.
Der ist aber mit Vinnie Jones, hier mit dem alten Fußballer.
Ach so, ja, stimmt. Ja, jetzt
ja gut, das muss nichts heißen, ne?
Weil ja, aber der ist ja, ja, aber da ist ja auch so, ist ja auch eher so, dass er eher so eine Rolle spielt.
Der ist jetzt auch kein Garant für geile Filme, ausschließlich.
Ja, aber das ist, ja, aber der hat schon funktioniert irgendwo. Aber der hatte ähnlich billigen Look, also nicht diesen CGI-Look.
Das fand ich hier leider so wahnsinnig, die haben halt verkackt, dass irgendwie, dass das nach einem Ding aussieht, dass das so aus einem Guss kommt. Weil ich finde tatsächlich so ein paar Bilder fand ich geil in der Einstellung und manche Sachen dann wieder völlig wack und einfach billig eben.
Oh ja, so zwei, drei Momente bin ich bei dir. Also ich fand zwei, drei Szenen auf jeden Fall auch sehr cool.
Ja.
Also das mit dem Stacheldraht, diese Kill-Szene.
Eben, das ist ein schönes Ding. Also auch da klar, worauf es hinausläuft. So. Aber das fand ich optisch auch relativ cool eingefangen. Ja. So. Aber eben, also du musst hier wirklich die Momente suchen,
die
irgendwie Spaß machen. So. Und das ist, man kommt da schon durch, weil wie gesagt, er geht eine Stunde 25, das ist nun wirklich keine absurde Lauflänge. Aber also das ist mal an allen Ecken und Enden Potenzial verschenkt, finde ich. Mhm. Weil die auch nichts Besonderes machen, mhm. weißt du, mit den Mitteln, die sie haben. So. Also es ist wirklich wahnsinnig generisch und been there, done that, ape.
Ja, wie tragen die beiden Hauptdarsteller, also die beiden großen, größeren Namen, die man so kennt, durch den Film?
Also ich fand Emil Hirsch auch wirklich schlecht. Ah, ne? Ja, so bei okay. Steven Dorff konnte ich noch damit leben, aber bei mhm. Emil Hirsch dachte ich mir so, Alter, das darf nicht wahr sein, dass der schon neben Sean Penn gespielt hat. Ja. Und das ist die Performance, die er abliefert.
So richtig motiviert wirkt er nicht auf jeden Fall.
Nee, wie eben auch da, hat. Also wahnsinnig generisch, weil es gibt ansatzweise eine Backstory, auf die nicht eingegangen wird, aber ich finde, damit hätte der irgendwie spielen können, dass es einen Boss gibt, den wir nie sehen, dass er der Bruder ist von dem, der angeschossen wird und er aber so der ältere Bruder ist und was sagen hat. So, das wird ansatzweise angerissen, aber verpufft alles völlig, weil das alles so absurd und lame ist.
Mhm. Schade.
Ich fand auch Emil Hirsch war fehlbesetzt. Also ich meine, der hat ja nur schon dieses Babyface so mit fast 40, weißt du, und sieht ja immer noch voll klein aus. Dann hier mit dieser Brille soll er halt der Bösartigste sein von allen. So.
Ja, aber siehst du, ich würde dem so einen Psychopathen zutrauen, aber eben, später da gab es nicht genug Material für auch so. Das wurde einmal in den Raum gestellt, behauptet und dann trägt das aber nicht, weißt du?
Bösewicht kann keine Brille tragen, habe ich mich gerade zu entschlossen.
Ah ja, das ist jetzt aber, hast du den Dharma-Trailer gesehen, Alter?
Du meinst ja mit Evan Peters?
Ja, Mann.
Peters? Ja, ja.
Wow.
Der ist krass.
Alter.
Der ist sowieso
zum
gut,
Thema ja. Bösewicht kann keine Brille tragen. Ey, meine Fresse, ist das creepy, ey.
Ist ja nur, damit das Blut nicht spritzt.
Also hat praktische
Gründe, richtig.
Okay. Ja, du, wer weiß, Emil Hirsch ist ja auch sehr gewaltbereit hier in dem Film. Vielleicht war das der gleiche Ansatz. Hm. Aber da wäre nun wirklich sehr viel mehr drin gewesen. Also
das ist
schon schade.
Schade.
Das stimmt.
Ja. Dann komme ich zu den Punkten, weil viel mehr kann ich zu dem Film nicht erzählen. Mhm. The Price We Pay.
Sollen wir Punkte nennen?
Ja.
Ich sag erstmal, was so
machen
der Rest ist, wobei auch hier, wie bei den meisten Filmen wahrscheinlich, die wir heute haben, es gibt wenig Bewertungen. Auf Rotten Tomatoes gibt es den gar nicht. Und auf IMDb kriegt er eine 5,7. Natürlich kein Metascore. Letterboxd 2,9.
Hm.
Und jetzt ist, ihr könnt natürlich, wenn ihr wollt, im Vorfeld eure Punkte nennen. Ansonsten wäre jetzt Guess als erster dran.
Ich sag, du bist bei einer 3.
Mhm.
Ich sag, du bist bei einer 4.
Mhm.
Ich gehe dazwischen, ich sag 3,5.
Okay, ich bin sogar noch drunter, ich bin bei 2,5.
2,5 sogar?
Ja.
Wow.
So, jetzt muss man mal kurz rechnen. Erik hat einen miesen, richtig? Und Dave 1,5, ne? Ja.
Wo wart ihr denn? Punkte technisch.
Also ich habe eine 4.
Ich auch.
Mhm. Juhu.
Ich bin auch bei einer 4.
Einigkeit beim Rotz. Oh Mann, ey.
Naja, geil war es nicht, aber gut. Eine 4 ist halt nicht toll.
Das Ding ist, ich habe das, also vielleicht jetzt auch, weil ich mir in letzter Zeit echt viel von solchen Filmen angucken musste, mehr oder weniger, also auch ne, zuletzt durch deine Auftragsgeschichten und so, da waren ja für mich auch ein paar Sachen dabei. Ja, Erik ist angesprochen. Nein, weil ich merke halt, wenn so ein Film in eine Richtung geht und dann das so generisch macht und es dann aber noch nicht mal wirklich gut gemacht ist, dann wird das auch von Minute zu Minute schlechter für mich. Also weißt du, das frustriert mich dann regelrecht, dass ich mir die ganze Zeit denke, so Alter, das darf doch nicht wahr sein, weil sie Potenzial verschenken und weil ich einfach denke, so Mann, den Film braucht kein Mensch. Und dann wird das in der Bewertung tatsächlich eher schlechter als
besser. Ja, kann
besser,
ich verstehen.
So von Minute
ist ja
zu
gut,
Minute.
Wenn du konsequent bist.
Ja. Du kannst ja alternativ von dem zweiten Supporter hier im Raum, kannst du dir auch 4 Stunden Gewerkschaftsdrama aus Polen angucken.
Das
geht genau.
Ja, ja.
Vielleicht
das andere Extrem. Mann aus Eisen und der Mann aus Marmor. Ne?
Vielleicht unterhält ich das Extrem. Jetzt habe ich beide gesehen. Aber deiner war besser zugegeben.
Ich habe ja beide. Ich weiß gar nicht mehr, welchen ich dir mitgegeben hatte.
Naja, ich habe ja lustigerweise das Sequel ungesehen als erstes gesehen und dann habe ich ja deinen losgezogen.
Zuerst kommen Eisen und dann Marmor, oder?
Genau.
Na.
Und dann habe ich praktisch deinen noch
gemacht. Nee, Marmor war der erste.
Nee, Marmor. Mann aus Marmor ist der erste, genau. Mann aus Eisen ist
der Sequel. Guck mal hier, der aufmerksame Lee.
Sehr gut, Lee.
Also, das ist mal eine Seltenheit, dass ich sowas auf dem Zettel habe. Aber ja.
Da hast du recht. Das ist hier einer von denen, ja.
Ein echter Schocker.
Das schockiert uns zutiefst. Das Lee, das wussten wir nicht. Alright.
Ja.
So, dann bringe ich mal einen Film von Fantasy Filmfest, den ich gesehen habe. Da war auch mein Kumpel Erik dabei. Da bin ich mal gespannt, was er darüber sagt. Regie und Drehbuch Arnaud Malherbe. Nee, Malherbe. Keine Ahnung. Malherbe.
Dreimal hintereinander.
Arnaud Malherbe.
Dreimal schnell hintereinander.
Zwei Kurzfilme, zwei TV-Filme und zwei TV-Serien auf der Uhr. Und der Film, über den ich rede, heißt Ogre. Oder Ogre, vielleicht französisch.
Ogre.
Ogre. Wahrscheinlich heißt das sowas wie Oger.
Das heißt Oger, genau.
Das heißt Oger.
Das heißt Oger.
Das hätte ich jetzt auch so übersetzt können.
Nee, ich habe es mir dann rausgegoogelt, weil ich bin französisch in der Schule klicklich gescheitert.
Ich aber weiß aber trotzdem nicht, wie das hier ausgesprochen wird in dem französischen Kontext.
Roger.
Derjenige, welcher der es vielleicht noch könnte, der ist gerade mal unpässlich.
Dann lass uns ein paar Tipps abgeben und wenn er wieder da ist, haben wir.
Wollen wir jetzt ein Sidebet aufmachen, auf wie es ausgesprochen wird?
Also ich bin für Roger.
Wusstet ihr, dass das rückwärts gelesen Ergo bedeutet? Das schon wieder ein eigenes Wort ist.
Genau, abgekürzt ergonomisch.
Ja.
Oder es gibt auch die eine Versicherungsgruppe.
Insofern französisch vielleicht ogrenomisch. Ogrenomie?
Ja.
Leogrenomie?
Ich glaube, wir kommen dem Ziel immer näher.
Wir kommen der Sache näher, auf jeden Fall.
Ja.
Oh Mann.
Wir wollten auf dich warten, bevor wir weitermachen.
Ja, habe ich schon gehört. Ist das jetzt neuerdings ein Ding, das thematisiert wird, wenn ich mal kurz ins Bad gehe oder was?
Wir haben gedacht, dass du die französische Aussprache dieses Filmtitels richtig stellen kannst.
Oh Gott.
Bitte.
Deswegen hat er dich hervorgehoben, als dass du gerade nicht da bist. Du bist der Einzige, der
das aussprechen kann. Wenn das ein französisches Wort ist, dann ist es mir nicht bekannt. Deswegen kann ich dir nicht wirklich helfen mit der Aussprache.
Na, Ogre auf Französisch halt. Wie würdest du denn Ogre auf Französisch übersetzen?
Hast du denn nicht Herr der Ringe auf Französisch geguckt?
Shrek. Shrek. Das französische Wort für Ogre ist Le Shrek.
Le Shrek.
Le Shrek. Okay, egal wie es ausgesprochen wird, es geht hier um Ogre. Und Anna Girardot, die kennen die Freunde des französischen Kinos und Lee und ich haben die Dame jedenfalls gesehen bei Le Revenant. Da spielt sie eine der Hauptrollen, bei The Returns, international vermarktet die Serie. Da spielt sie die Lucy und hier in dem Film spielt sie eine Dame namens Chloe.
Sehr empfehlenswert übrigens, Le Revenant, falls ihr es nicht gesehen habt.
Absolut, müsst ihr reingucken. Haben wir ja auch schon empfohlen das eine oder andere Mal. Aber nicht die amerikanische, nicht das amerikanische Pendant gucken, das ist nicht so toll, sondern das französische. Die spielt hier eine alleinerziehende Mutter mit einem 8-jährigen Sohn namens Jules. Und die zieht aus der Stadt, weil sie dort keine guten Erfahrungen gemacht hat, hat eine Vergangenheit mit einem sehr gewalttätigen Ehemann. Und die ist jetzt alleinerziehende Mutter und zieht in ein Dorf in Morvan. Das ist eine ziemliche Provinz. Sehr kleines Dorf in dieser Gegend, um dort eine neue Stelle als Lehrerin anzunehmen. Und manche von den Dorfbewohnern sind freundlich, andere eher misstrauisch. Besonders ihr kleiner, ruhiger Sohn wird halt gemobbt und als dumm beschimpft und als behindert und weiß ich was alles, weil er halt anders ist als die anderen, so ein bisschen in sich gekehrt und eher ruhiger Natur ist und jetzt nicht so ein lauter Lausbub wie die anderen Jungs. Und Chloe wird zudem von einigen Nachbarn oder von einigen Männern aus dem Dorf gewarnt, nicht das Dorf zu verlassen und im nahegelegenen Wald zu spazieren, weil dort nämlich ein wildes Tier sein Unwesen treibt und dort laufend Vieh dezimiert wird. Und zudem ist ein kleiner Junge verschwunden aus diesem Dorf, was auch nochmal ein bisschen so eine mysteriöse Stimmung hervorruft. Und Chloe lebt sich allmählich so ein in dem Dorf, verliebt sich in den schnieken Dorfarzt und ihn sieht der kleine Junge wiederum die Verkörperung des Bösen und der hat richtig Schiss vor diesem Arzt, obwohl er eigentlich an sich ganz nett ist. Und der Junge ist auch der Meinung, dass er der Kindsmörder ist von dem Jungen, der verschwunden ist aus dem Dorf. Das ist so die Rahmenhandlung. Und das alles ist sehr atmosphärisch erzählt. Ich mag die Stimmung, die der Film so vorbringt. Wird halt so ein bisschen mit dieser kindlichen POV gespielt, dass wir teilweise so aus seinen Augen sehen, was so abgeht und sind uns halt nicht sicher, ist das jetzt kindliche Einbildung oder ist das jetzt wirklich, dass da jetzt was abgeht?
Ah, okay. Aber jetzt nicht so dramatisch à la Monster Calls.
Nee, nicht ganz so groß, aber schon so, dass er irgendwie einen Schatten vom Fenster sieht und du nicht weißt, okay, bildet er sich das jetzt ein oder ist da wirklich jemand, der vom Fenster steht, weißt du, so eine Sache.
Nee, aber ich meine von der Tonalität her. Also so schwer wird das nicht.
Nee. Also so tief, so deep schon mal gar nicht.
Ja.
Und das ist auch nicht besonders innovativ, was wir hier sehen. Also das haben wir alles schon mal irgendwo gesehen. Und auch dieser Film kann sich nicht so richtig entscheiden, weil du hast teilweise so diese mystischen Elemente, du hast Fantasy definitiv, die mit drin sind. Dann hast du aber wieder so Jumpscares aus so einem typischen Horrorfilm.
Mhm.
Psycho-Horror, der kann sich nicht so richtig entscheiden, welche Genre er jetzt da bedienen will. Aber ich fand den vollkommen in Ordnung. Also ich konnte mir den gut angucken. Und auch wenn das jetzt nicht besonders kreativ ist, was hier gezeigt worden ist, und wenn er definitiv seine Macken hat, war die Atmosphäre, die aufgebaut ist, und an sich der Film schon ganz gut. Auch wenn du mich da gleich irgendwie in die Scheißschublade gepackt hast und mir gesagt hast, fand's nicht gut, war. Fand's nicht gut. Gar nicht verstanden, warum ich den nicht gut finden soll. Doch, fand ich gut. Du fandst nicht gut?
Doch, also ich konnte auch was mit dem Film anfangen, aber hätte gedacht, dass der dich dann auch so ein bisschen underwhelmed hätte, wie der andere, der noch kommt heute.
Nee, da war ich viel mehr underwhelmed. Wie viele Punkte von dir?
7.
7 Punkte. Ob wir klingeln oder nicht? Sagt euch gleich das kleine Licht.
Dann hast du einen
Guckst Punkt. Da bei Dave an, okay.
Dave ist das kleine Licht. Ja, mehr habe ich nicht zu Ogre. Kam rüber, fand ich okay.
Ja.
Solider Film mit ein paar Marken, nicht besonders innovativ. Anna Girardot macht das auch sehr gut. Wann hat er auch so ein bisschen zwischen Genres hinterher, habe ich auch schon in so einer französischen Romance gesehen. Also die bedient da auch einige Genres.
Ja, ich finde es ja immer sympathisch, wenn man auch fürs Horror-Genre so ein bisschen was übrig hat.
Also ja,
auch jetzt schon schauspielerisch gesehen. Weißt du?
Und Le Revenant ist ja nur wirklich auch dieses Mystery-Genre. Und
ja.
Deswegen fühlt sich in so einem Szenario natürlich auch recht wohl.
Mhm.
Okay, geht 103 Minuten der Spaß, ist aus dem Jahr 2021. Das ist eben der Film, der nicht aus 22 kommt.
Mhm.
Und Punkte. IMDb ist bei einer 5,1. Metascore, nein. Rotten Tomatoes, nein. Letterboxd, 2,6.
Mhm.
Und jetzt müsst ihr.
Und Dave fängt an.
Du bist bei einer 5,5.
Okay.
Ich sag 6,5.
Alter, Dave, bist du dicht?
Ja. Du bist wirklich dicht, Alter.
Alter, du hast doch Lack gesoffen, Alter. Was ist denn los, ey?
Danke, Lee, danke.
Also, weil so klang es nun wirklich nicht.
Ich wollte mein Pokerface schon drauflegen, aber ja. Das ist da
keine Chance, ey.
Nee, also, gut ist es nicht.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass du hier bei 7 bist und ihr werdet klingeln.
Der Lee.
Verdammt, wieder ein halben Punkt.
Natürlich ist es eine 7. Also, ist okay.
Kriegen wir mal einen Zwischenstand dann?
Ja, er geht gleich los. Aber erstmal wieder 1,5 miese für Dave.
5,5, Alter. What the fuck?
Aber Dave, cool. Das ist mir nämlich in der Supporter.
Du hast auf was getippt?
Stimmt, einmal.
6,5, stimmt. Ja.
Stimmt.
In der Supporter der letzten, also doch in der ersten von diesem Fantasy Filmfest hatte ich das auch bei Guest, dass ich dann auf 5,5 getippt habe und er dann irgendwie bei 7 gelandet ist. Bei welchem Film war denn das?
Ja, aber auch da.
Ach ja, bei
Don't. Das klang mindestens nach 6,5. Don't worry, darling.
Genau.
Don't worry, darling, ja. Okay. Ja, gut, da war ja Lee mit 6,5, war ja auch noch näher dran.
Naja.
Ja, aber da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass ich da schon noch ein bisschen was draufgepackt habe. Da klangst du tatsächlich einen Tick schlechter. Aber hier jetzt, Dave,
hier
ohne Scheiß, verstehe ich wirklich nicht, was mit dir los ist.
Hat nicht hingehört.
War dicht, ja, wa?
Hast nicht hingehört, okay. Ist ein Lack gesoffen.
Du hast Shrek gesehen, oder? War das Shrek?
Genau. Shrek ist aber hoffentlich besser als eine 7,
Shrek,
Alter.
Nee, Shrek kriegt 5,5 Punkte von dir, ist klar.
Weil Guess geht zum Lachen im Keller.
Ja.
Nicht die schönen Drops. Alter, Zwischenstand. Dave ist bei sensationellen 3,5 Miesen.
Mhm. Schon mal gut für eine Halbzeit.
Erik ist bei 2 Miesen. Mhm. Ich bei einem halben. Und Guess bei einem.
Okay, interessant. Wir werden hier den Gästen nicht irgendwie.
Dave ist wieder auf Rekordkurs, ey.
Wir werden den Gästen keine Punkte hier schenken. Insofern müsst ihr euch erkämpfen.
Ja.
Ach so.
Ach so.
Ja, aber Dave darf jetzt weitermachen.
Das war mir neu. Okay, ja, ich bringe noch einen Film mit, ne? heißt Alienoid.
Was war das jetzt wieder, Alter?
Was das sollte? Das ist geil.
Ich musste doch die Überleitung machen, Mann.
Ja, machst du gut.
Oder auf Deutsch Alienoid. Wahrscheinlich.
Ah, ja. Ist
ein koreanischer Film. Der Originaltitel ist.
Nicht im Ernst, Alter.
Ich muss die Augen zusammenkneifen, um die Türen zu mischen. Ich kann ihn nicht aussprechen.
Lass mal Guess das machen.
Okay. Guess hier, dritte Zeile.
Bannhausen steht da.
Ja, dann die dritte Zeile in dem Text.
Rügein Wanbu.
Siehst du, geht doch.
Ziemlich gut, oder?
Das heißt wahrscheinlich komplett.
Hast aber Lautschrift aufgeschrieben, oder? Weil da ist eine Zahl drin.
Also das Koreanische, das könnte ich jetzt nicht so ablesen.
Ja, aber das habe ich nämlich auch gesehen, dass da eine Zahl im Titel ist. Mhm.
Mhm. Komme ich noch hinzu.
Ah, okay. Also hast du übersetzt das Ding, ja?
Nee, da wurde ich selber auch überrascht.
Aha. Okay, ich weiß natürlich nicht, ob die Zahl jetzt für One Boo steht, weil da steht eine 1 und dann ein BU. Also ob das jetzt so richtig ausgesprochen ist.
Hat das damit zu tun, dass das der erste Teil ist?
Oh, ich will schon
mal entschuldige. Nein, alles klar. Nehmen wir nicht die Rezension.
Ach, alles
sorry,
cool.
Sorry, wir überleiten.
Cool. Hält sich ja auch in Grenzen, weil ich echt nur wenig vom Film vorwegnehmen möchte. Mhm. Also klar, Produktionsjahr 2022, südkoreanischer Streifen. Eine der teuersten südkoreanischen Produktionen bis dato.
Okay.
Ich meine, in der Ansprache hieß es, der bis dato teuerste Film. Ich habe auch nochmal recherchiert, da gab es noch ein paar teure. Also Okja, gut, das war eine koreanische Ami-Koproduktion, die war teurer, aber es gab dann noch ein, zwei andere, die ich dann in der Reihe da gesehen hatte, die teurer waren.
Okay.
Hat aber ein Budget, ich will einfach jetzt schon erwähnen, weil das natürlich auch ein bisschen was über den Film aussagt, von 30 Milliarden koreanische Won. Das sind ungefähr 22 Millionen Euro, was für koreanische Verhältnisse jetzt nicht gerade wenig ist.
Die siehst du, Alter. Die sieht man.
Du hast den Trailer gesehen? Ja.
Nee, ich habe den Film auch noch gesehen.
Ach, du hast ihn ja auch angeguckt.
Ach so, hast du noch gesehen.
Ja, Mann.
Ja, dann, ja. Also ich würde echt nur wenig dann zur Handlung auch erzählen, weil die macht für mich halt echt...
Das ist eh auch eine Herausforderung.
Voll, Alter. Absolut.
Bin gespannt.
Hast du ihn auch auf Koreanisch mit
klar.
englischen Untertiteln? Mhm. Ja, da.
Ich bin sehr froh, dass ich ihn geguckt habe. Mhm. Also auch jetzt eben mit diesem kleinen Dämpfer dann am Ende.
Ja.
Aber da kommst du ja noch zu.
Jetzt ist ja die Frage auch selber beantworten.
Jetzt kann ich es mir auch zusammenreimen, was hier los ist.
Also Regie und Drehbuch geführt hat Dong Hoon Choi. Der hatte überschaubare, jetzt aktuell 12 Credits, 2 sind noch in der Mache. Hat jetzt nichts so Riesengroßes gemacht. Das bekannteste Machwerk war Assassination. Den habe ich nicht geguckt. Ist aber ein bisschen bekannter für südkoreanische Filme. Hat auch eine gute IMDb-Bewertung. Fand es aber interessant, der hat zum Beispiel auch ein paar Videospiele gemacht als Regisseur.
Der muss ja
da
auch,
ist er, der Dave.
Aber in Korea muss der ja irgendeinen Hit gelandet haben, weil der sonst, warum vertrauen die dem sonst
dieses Ding an? Ich habe das nicht recherchiert, ich vermute aber Assassination war schon so ein größeres Ding.
Du, das kann ja auch, könnte ja auch tatsächlich sein, dass das über die Videospiele funktioniert. Ja, ne? Also weiß man.
Little Big Planet, also jeder, der PlayStation hatte, der hat da quasi...
Story.
Regie geführt. Also wahrscheinlich war der
bei solchen
dann eben,
Spielen kannst du schon von Regie sprechen,
genau,
auf jeden Fall.
Ja.
Mit den Sackfiguren.
Ja, genau. Mit dem Sackboy.
Mit
dem
Sackboy.
Ist ja einer der PlayStation-Figuren überhaupt und immer noch der Aufzieher, wenn eine neue Konsolen- oder PlayStation-Generation rauskommt, dass dann immer ein neuer Little Big Planet-Teil hinterhergeschoben wird.
Das ist
immer
noch eine
große Reihe. Ja, zum Cast. Ah, es tut mir leid, das ist diskriminierend und vielleicht auch rassistisch. Ich kann einfach den Namen nicht aussprechen, deswegen überspringe ich die Namen. Hab ein bisschen den Cast durchgescrollert und dann halt gesehen, okay, die hatten auch immer mal wieder irgendwo eine Nebenrolle in auch bekannteren Filmen, wie bei Parasite, einer, der so einen Detective da gespielt hat, hatte da auch eine größere Rolle in dem Film.
Aber sie ist ein, meine ich gelesen zu haben, dass sie ein ziemlicher Star ist, ne?
Dann hast du mehr gelesen als ich.
Okay.
Ja.
Also sie hat auf jeden Fall echt eine gewisse Fanbase.
Mhm. Okay.
Ja, das war's auch schon.
Nicht mal so hin. Was ist denn die Story? Die Story, der Film fängt an, in dem ein Setting im 14. Jahrhundert gezeigt wird, so kleiner Ort, ländlich gelegen, und sich plötzlich der Himmel öffnet und ein Geländewagen reinrauscht.
Ja, ein Jeep.
Ein Jeep reinrauscht und es gleich zu einer Action halt in dem Dorf kommt. Mit zwei Robotern, kann man sagen. Die auch eigentlich mitunter die Hauptrollen in dem Film sind.
Haben die einen Topschnitt?
Nein, die sehen auch dann eher aus wie Roboter.
Ah, das ist schon eher meins.
Wobei halt
sieht,
dann,
dass Roboter sind.
Wobei dann halt auch später als menschliche Wesen dargestellt werden, aber eigentlich Roboter sind, klassische Roboter im Film, namens Guard and Sunder, die einen bestimmten Job haben, und zwar die Welt vor kriminellen Aliens schützen müssen. Und zwar gibt es eine Alienrasse, die, das ist eine lustige Prämisse,
die ist so hart,
die ihre kriminellen Aliens in menschliche Körper stopft sozusagen. Und
ohne deren Wissen wohlgemerkt.
Genau.
Ach so.
Und die beiden, und die halt immer mal wieder auch ausbrechen können, und die beiden, also Guard und Sunder, da im Auftrag haben, diese Aliens ausfindig zu machen, Und
schon wieder Blade Runner hier.
Ich wollte gerade sagen, die sind nämlich so ein bisschen wie die Blade Runner. Mhm. Die müssen
Replikanten halt.
Aliens, die, also kriminelle Aliens, die aus der Gefangenschaft ausbrechen, wieder einfangen.
Mhm.
Das
genau.
ist halt schon mal so eine geile Prämisse, Alter.
Und das dann eben auch in verschiedenen Zeitepochen hinweg. Und der Film dadurch halt dann eben, was irgendwie eine zeitliche Chronologie betrifft, nicht gerade linear erzählt wird.
Nee, aber es gibt bloß die zwei Timelines.
Genau, es gibt die zwei Timelines. Ja. Einmal das 14. Jahrhundert-Setting und dann eben ist Neuzeit, ne? Neuzeit,
ja.
Und sie in dieser Anfangsszene unter anderem auch ein Baby retten, was da gekillt werden soll.
Ja, und das nehmen sie eben mit.
Okay.
Ins Heute.
Genau. Und dann auch als Roboter, der dies agieren müssen.
Ja. Du musst dir so vorstellen, dass der eine von den beiden, wie heißt er?
Gard.
Gard. Ja. Der ist sowas wie der Haupt, also der hat das Sagen.
Mhm.
Und Thunder ist eher so sein Hiwi.
Mhm.
Und der ist dann nämlich auch, wenn er Auto fährt, ist Thunder quasi das Auto. Und spricht dann mit ihm, ne? Wie Kid. So, und dann ansonsten die primäre Form, die der hat, ist eher so ein fliegender Ball oder halt sowas Rundes.
Mhm. Aber kann dann so gestalten.
Und hat dann so zwei Augen und ja, genau. Und nimmt dann jede Form an und auch oftmals die Form von Gard, dass du den dann eben zweimal im Bild hast. So. Und er ist dann nur sehr viel fancier angezogen als Gard. Und der ist so ein bisschen wie Sidekick und auch Comic Relief und so, ne? Also so musst du den vorstellen. Und das Abgefahrene finde ich halt, dass die diese Prämisse haben, wo du zwei Aliens auf der Erde hast, die dafür sorgen, dass die Gefangenen aus ihrer Welt, die in menschlichen Körpern platziert werden, da bleiben, wo sie sind. Das kombinieren die mit einer Storyline im 14. Jahrhundert, wo du auch noch Zauberer hast.
Ja.
Alter, du hast ja so Science-Fiction mit Fantasy gemixt und Zeitreisen-Shit hin und her.
Das ist ein mieser Mashup.
Ja, voll.
Alter, und das Ganze halt einfach, das ist ein koreanischer Marvel-Film, Alter.
Ja.
Okay. Abgefahren.
Ey, ich fand das so
krass.
Also
ich fand die 22 Millionen Euro echt gut investiert.
Die siehst du halt, ja.
Das sieht man. Also ist klar, viel CGI.
Ja.
Auch vor allem dann die Neuzeit-Szenen so. Da geht's dann gut zur Sache, weil...
Das geht ab.
Weil es da ein mächtiges Alien namens Controller gibt, der halt... ausbricht und die Menschheit komplett killen will und ne, die beiden Roboter dagegen ankämpfen müssen. Eben dann auch, und das ist die zweite Storyline, eben in dieser Vergangenheit, 14. Jahrhundert Geschichte, wo es dann eben die von Lee erwähnten, naja, so Rollen gibt, die dann auch miteinander verquickt sind, was man aber erst nach und nach mitbekommt. Und das fand ich halt einfach...
Das Bindeglied ist halt das Kind, was sie aus der Zeit mitnehmen.
Okay, verstehe.
Weil die ist dann natürlich auch erwachsen heute.
Und viel halt, wenn man Chinese Ghost Story oder China Swordsman, also so die ganzen typischen 90er Jahre Hongkong Fantasy Action erkennt, man halt echt viele Anleihen da wahrnimmt und auch aber echt opulent gezeigt wird. Also die Action ist geil. Comedy gibt es halt auch mal wieder, die ist auf den Punkt gebracht so für mich. Mhm. Gibt unglaublich viele Ideen.
Ja,
klar, bei so einem irren Mix muss das halt auch irgendwie bringen. Ja. Nicht immer zündet halt alles, aber im Großen und Ganzen hat der auf jeden Fall gut für mich funktioniert.
Ich stell dir Kung Fu Hustle als Marvel-Film vor.
Okay.
Also wirklich in die Richtung geht das.
Ja, klingt nach einem Spektakel
Alter, die
auf jeden
prügeln
Fall.
Prügeln sich da durch die Gegend, und eben dann noch mit so Zaubermoves und so, ne? Also so fast schon so Jedi-Mind-Tricks, Alter, das geht so ab.
Abgefahren.
Der Film geht 142 Minuten und als ich das im Vorfeld gelesen hatte,
ich hatte auch Angst, Alter.
Shit.
Ja. Weil ich hatte da schon diese ganzen langweiligen Dinger gesehen und dachte dann so, oh fuck, okay, jetzt ist der so lang.
Und ich habe mir gedacht, scheiße. Ne, war ja ein zweites Kinoticket frei geworden und ich dachte mir, Alter, okay, Nathalie angerufen. Nathalie war das zu kurz, die war noch in Neuruppin unterwegs und ich habe gedacht, okay, ey, wenn du jemanden hast in deinem Umfeld noch, der so einen Film, ich habe dich ja angerufen gestern, ne? Du konntest ja leider, war der auch zu kurzfristig, 2 Stunden vor Kinostart.
Ja.
Nico, und den möchte ich hier an der Stelle grüßen, weil Nico ja
kam
auch,
mit?
Der kam mit.
Ach, geil.
Nico war ja auch Mitglied der ersten Kinocrew der ersten Stunde im Titania-Palast, hat auch so einige Gurke in der Sneak Preview gesehen.
Ja, gehörte damals zu unserer Stammtruppe der Sneak Previews.
Genau, und der mag halt auch so diese übertriebene Action und kann halt auch was mit Martial Arts anfangen. Ja, und ich habe ihm halt kurz was von der Story erzählt, bewusst verschwiegen, wie lang der Film geht. Das hat er dann auch schnell selber rausgefunden.
Du Fuchs.
Aber ey, der war am Start und so haben wir in dieser Kombo dann diesen Film uns reingezogen und genossen. Geil. Und das war halt auch geil und will wieder Werbung einfach für Fantasy Filmfest machen. Oft ist es bei den Filmen ja so, die Leute haben einfach Bock auf den Film. Klar. Die wissen im Groben, worum es geht. Und ey, diesen Film hat der Saal gefeiert. Mhm. Und was auch geil war, durch diesen Mix hattest du natürlich welche, die mehr von Science Fiction angesprochen wurden und mal welche, die mehr von Martial Arts angesprochen wurden. Und ey, ich habe das so gefeiert, immer so bei diesen unterschiedlichen Genres oder Szenen hat es mal in der einen Ecke Jubel gegeben und mal aus einer ganz anderen Ecke cool, Jubel gegeben.
Die unterschiedlichen Fanblöcke.
Ja, Mann, Alter. Und die Stimmung war halt wirklich, war wirklich geil im Kinosaal. Hat cool zum Film gepasst. Alle hatten wirklich, der Großteil hatte Bock auf den Film. Keiner ist zwischendurch aufgestanden und bei der Länge halt gegangen. Ja. Und ey, also der Film hatte für mich eigentlich keine Länge gehabt. Also diese 142 Minuten,
cool,
die wurden schon flott erzählt.
Ja, sag ich auch so. Der hat ein krasses Pacing. Und ich habe wirklich lange nicht einen Mix, so einen abgefahrenen Mix aus Fantasy, Action und Science Fiction gesehen.
Ja.
Geil. Das ist wirklich ein abgefahrener Film. Aber ich finde halt, das ist schon ein großer Kritikpunkt, also primär tatsächlich ans Fantasy Filmfest. Ich finde, du musst bei sowas dazu schreiben.
Absolut.
Dass das nur der erste Teil ist von etwas, was dann noch kommt.
Genau. War mir vorher, habe ich nicht recherchiert.
Nee, haben die auch null kommuniziert.
Ja, Mann.
Das ist ja ein bisschen der Dune-Effekt. Das wurde ja auch nicht
genau
kommuniziert.
Genau so.
Ja, das am Ende von Dune, dass die Leute dann da saßen und sagten, wie jetzt?
Ja.
Ende?
Ja. Nur, dass du, während du bei Dune ja wirklich das Gefühl hast, jetzt habe ich das Vorwort gelesen, so jetzt wurde alles etabliert, jetzt kann es losgehen, dann ist es vorbei.
Ja.
So, dass du dann halt irgendwie denkst, okay, das waren alles geile Bilder und irgendwie ist es geil, aber wirklich
hier
erzählt
fehlt das ganze Bild,
wurde,
ja,
genau.
Also wirklich erzählt hat das nichts.
Genau.
Und hier ist das sehr, sehr anders, also weil hier bist du gefühlt aber mittendrin, so wirst du hängen gelassen wie einen fiesesten Cliffhanger.
Genau, okay, der Film hat halt so eine Dynamik und so viel Action und von der Story her, dass die halt nach diesen 142 Minuten auch gut hätte zum Ende kommen können und das halt sehr, sehr plötzlich war.
Ja, das war wirklich mittendrin, ich so, was?
Da war dann
Moment mal.
Ja, Mann, Alter.
Da war Verwirrung im Saal wahrscheinlich. Kurz, oder?
Ja,
es wurde gefeiert.
Es wurde gefeiert.
Okay. Also die meisten haben es gefeiert und dann auch applaudiert.
Okay.
Ja.
Geil.
Die Überraschung kam positiv an. Ich war eher ganz kurz so negativ. Wäre es nicht so eine Stimmung im Kino gewesen, hätte es bei mir eben auch ein bisschen kippen können.
Das erinnert mich an die Szene, wo ich mit Draga Matrix gesehen habe. Weißt du noch?
Das war Herr der Ringe, wo sie aufgesprungen ist, oder?
War das Matrix.
Ach geil, dann ist sie zweimal aufgesprungen.
Zweiter Matrix dann, oder was?
Ja, ja. Nee, der erste war das, oder?
Ja, erzähl mal, da war
nicht mit. Nein, der erste hat ja kein offenes Ende.
Nee, da war es Herr der Ringe.
Da war es Herr der Ringe, ja.
Die wusste ich, dass eine Fortsetzung
ist. Ja, genau. Sie ist aufgesprungen. Kino war noch ruhig bei der Filmmusik. Sie ist aufgesprungen.
Was ist das für eine Scheiße?
Die ganze Kinosaal zusammengebrüllt. Was ist das hier für eine Scheiße? Hätte ich gewusst, dass es mehr Teile ist, hätte ich mir nicht reingezogen.
Alle haben die Fresse gehalten.
Alle haben die Fresse gehalten.
So sind sie, die Balkanmädchen.
Ja, Mann.
Kann ich gut verstehen, wirklich. Ich gebe mir oft auch
so. Die war richtig sauer, Alter.
Ja, und bei dem, wie gesagt, ich wurde dann von der Stimme, von der positiven Stimmung im Film dann noch damit gerissen und habe gedacht, okay, ey.
Cool.
Stand ja auch als Ankündigung drauf, nächster Teil 2023. Also
ja, am Ende. Steht nicht vorne drauf, so dass du weißt, worauf du dich hier einlässt.
Musst halt auch mal lernen, ja, mal ein Jahr zu warten auf die Fortsetzung und nicht mal alles durchbingen.
Ja, aber gerade wenn du einen Film guckst, dann willst du doch im Idealfall die Geschichte zu Ende erzählt bekommen.
Du erinnerst dich ja jetzt gar nicht mehr nächstes Jahr.
Bei dem Verleihtitel, der nur Alienoid heißt, ja.
Wenn da Part 1 steht oder so, dann wirst du noch Bescheid.
Ja, das wäre ja noch was.
Aber offensichtlich bei der, also im Originaltitel ist es dann mit inbegriffen.
Ja, also 1 Bu heißt wahrscheinlich Teil 1.
Der zweite heißt 2 Bu.
Ah ja,
sehr gut, danke, Erik.
Das haben wir dann bei der europäischen Vermarktung, die ist einfach weggelassen.
Hier steht tatsächlich, dass die beiden Teile, also bei IMDb steht, dass die beiden Teile simultan gefilmt worden sind für 13 Monate.
Ja.
Also wahrscheinlich entweder gleichzeitig oder back to back.
Das schiebt man ja nicht im Vorfeld. Also
ist ja richtig. Und es wird dann in zwei Teile.
Aber es ist halt die Frage, ob sie ihn denn Alienoid 2 nennen oder ob der dann einen komplett anderen Titel kriegt.
Ach so, im deutschen Verleih? Ja, ja, stimmt.
Da bin ich mal gespannt. Lieber deutscher Verleiher, hast dir mal was Gutes ausdenken, ja.
Das haben sie ja schon verkackt mit dem ersten Titel. Also
ich habe dann auch gesehen, hier auch bekannt als an Infos zum Film, hält sich ja sowieso sehr stark in Grenzen, stand dann Alien plus Human Part 1. Mhm. Wenn das halt so der Vermarktungstitel internationaler wäre, dann naja.
Also beim Öffnungstitel, beim Öffnungsfilm hier, Don't Worry Darling, wurde ich ja auch hängen gelassen, weil Erik ja dann abgesagt hat. Und den wollte ich mir dann angucken und dann war ja ein Ticket über und das haben wir noch versucht, auch irgendwie rumtelefoniert, aber keiner konnte von euch.
Ja.
Und dann war irgendwie hinter mir, also ich war schon irgendwie Richtung Popcorn und habe da Leute gefragt hinter mir, die hinter mir standen, aber die hatten alle ein Ticket. Und dann kam halt so ein Typ an, so ein älterer und wollte halt ein Ticket und die meinte zu ihm so, nee, ist ausverkauft, also ist nichts mehr frei. Und der war dann schon auf dem Rückweg, er so, schade. Und den habe ich dann so hinter dieser Kordel, habe ich den noch irgendwie hinterhergerufen. Meinte so, wolltest du jetzt hier bei Don't Worry Darling rein, Fantasy Film Fest? Er so, ja. Meinte so, okay, warte mal, ich habe ein Ticket für dich. Und dann habe ich da erstmal zugeguckt, wie ich 10 Minuten beim Telefon gesucht habe, zwischen den 20 Tickets, wo endlich der Code von dem ist. Das war dann wirklich die letzte Mail, wo der Code drin war. Und bin dann vorne mit dem Handy rangegangen und meinte so, ja, den kannst du hier dann reinholen über das Ticket. Und dann hat er sich gefreut.
Ja, sehr gut.
Kann man noch an? Was kriegst du von mir?
Sankt Gess.
Und ich so, gar nichts. Habe ich nicht bezahlt.
Der Gönner.
Nein. Du hättest ihm wahrscheinlich auch kein Geld abgezahlt, oder? Du warst nur froh, dass das Ticket da irgendwie
genau,
wenigstens noch...
In dem Moment war es ja egal. Ja, außerdem wäre es jetzt bei euch weggegangen dann über die Story, dann wäre es ja auch okay gewesen. So, deswegen hatte ich dir das Ticket ja schon geschickt. Ja.
Also hättest du noch einen Zehner gekriegt, aber das war mir...
Nee, alles...
Das wäre dann so reingegangen.
Kein Stress.
Fand er gut.
Gut, zurück zu dem Film, wa?
Ja.
Ich hätte aber auch tatsächlich nichts anderes, außer die Punkte. Lee, hast du noch was zu ergänzen?
Ja, ich hatte eine Menge Spaß. Wie ging es dir denn damit?
Mir auch. Also ich auch. Ich meine, es ist jetzt nichts Neues, dass ich Science Fiction feiere. Ich feiere aber halt auch ultra krass seit Ewigkeiten, also seitdem ich junger Jugendlicher bin, auch Martial Arts. Hm. Und diese beiden.
Junger Jugendlicher.
Ja.
Ja, nee, ist eine geile Kombination an Sachen. Ich meine, das ist aber, glaube ich, auch so ein koreanisches Ding natürlich. Hm. Die kommen echt nicht ohne Pathos aus, aber hauen da halt schon auch ein bisschen auf die Kacke. Und das ist irgendwie in der Kombi ist das echt geil. Hm.
Hat gut funktioniert bei mir.
Das hat das indische Kino nicht ganz so gut hingekriegt.
Nee.
Nee, echt nicht.
Mm-mm. Echt nicht. Erik schweigt. Großer Fan.
Total.
Also machen wir Zahlen oder was?
Machen wir Zahlen.
IMDb liegt bei 6,4 von 10 Punkten. Der Metascore sind räudige 54 von 100.
Mhm. 6,4 hast du gesagt?
Ja. Was hast du rausgefunden?
Nee, ich glaub dir das. Ich find's nur skandalös. Alter.
Ja. Hast du andere Zahlen?
Nee.
Er dachte, du hast dir einen Skandal gerade aufgedeckt.
Steckt sich so ziemlich mit dem Tomatometer.
Skandal sind die Zahlen.
6,6 von 10 bei 85%iger Weiterempfehlung.
Das klingt auch schwach.
Die Audience ist allerdings bei 4,2 von 5. Bei 89%iger.
Okay.
Letterboxd ist, ein bisschen durchmischt damit 3,3.
Mhm.
Aha. Krass. Wo bin ich denn, Erik?
Wo bin ich denn, Erik?
Oh. Hallo.
Beste Überleitung. Ja. Was sind die besten Überleitungen?
Okay.
Großartig.
Ich würde sagen 8.
Mhm.
Wo bin ich denn, Lee?
Also, ich sag 9.
Wo bin ich denn, Gus?
Oh Gott. Ich nehme das dazwischen. 8,5.
Okay.
Ja, das wäre mein zweiter Tipp gewesen.
Ja, ist tatsächlich 8,5. Gestern liegt wieder eine Nullrunde bei mir. Er kennt mich einfach zu gut.
Fucking hell.
Ja, die hat mir vorgeschwebt. Ich dachte irgendwie. Ich weiß ja, Erik ist immer ein bisschen optimistischer bei der Punktevergabe und du bist ja immer ein bisschen. Bist ja eher selten so, dass du so ganz oben bist. Du bist ja dann meistens so.
Ja.
War cool, aber ist jetzt keine 10.
Deswegen eine 9.
Ja. Ich glaube, 9 ist selten bei dir, oder? Dass du 9 gibst einen Film.
Das habe ich auch gerade gedacht. So, sonst ist er ja sehr kritisch.
Ja, ich versuche mich mehr so Richtung oben zu orientieren, weil ich ja wirklich viel Durchschnittskack gucke. Und das waren zwei gute Fantasy-Filmfest-Filme, die ich gesehen habe.
Ja, 8,5 ist auch eine gute Ausbeute.
Ja.
Du hattest auf 8 gesetzt, ne, bei ihm? Ja, dann passt das. Okay.
Wo warst du, Lee?
Ich bin bei 9.
Könnte ja
von
ihrem
Nein, okay.
Ja. Ah ne, könnte er nicht.
Da wird nicht geklingelt, wenn zwei verschiedene Zahlen genannt werden.
Ne? Schön die Regeln beachten hier. Gerst, passt auf.
Wir haben eine Nicht-Einigungshupe eingeführt, wenn wir verschiedene Punkte nennen.
Oh Gott, Alter, das ist irgendwann das nervigste Geräusch, weil es andauernd kommt.
Auf jeden Fall.
Sorry, wie viele Punkte hast du?
Alter, also, du hast wirklich Lack gesoffen, ja, Alter.
Das hast du gerade nicht gehört. Als er zweimal gesagt hat, seine Punkte.
Oh, du hast 9 Punkte verdient.
Ja, genau. Okay. Hat er geraten.
Dave, das geht hier gedanklich Schorsch, immer wieder kurz raus.
Schorsch, welche Punkte hast du vergeben?
Genau. Geil. Dave hat schön Uhu hier aus der Papiertüte vom reinkommen. Aber wir haben jetzt ausgeglichen, oder? Jetzt, indem du einen halben daneben und ich Treffer.
Richtig.
Okay, spannend.
Gut.
Gut. Dann mach ich mal weiter.
Ja.
Ja.
Ja. Läuft.
Guter Plan.
Do it.
Dann haben wir den nächsten Film aus Spanien, auch aus diesem Jahr 2022, genannt Piggy. Was ich beim Recherchieren rausgefunden habe, das war davor ein Kurzfilm, nämlich 2018. Da gab es den gleichen Film mit der gleichen Hauptdarstellerin, mit der gleichen Regisseurin schon mal.
Okay.
Der geht aber nur 14 Minuten. Also Regie geführt hat Carlota Pereda. Genau, das Buch ist auch von Carlota Pereda. Und der Film geht 90 Minuten. Genre ist Abenteuer, Drama, Horror laut IMDb.
Abenteuer?
Ja.
Abenteuer ist auch gut, ja.
Würde ich also Abenteuer würde ich auch streichen.
Ohne Scheiß. Also wenn du hier Indiana Jones erwartest, dann ist definitiv was anderes. Naja,
auf der Suche nach dem verlorenen Handy vielleicht, wer weiß.
Ach so, ja, ja, okay. So, wow.
Das zweite Mal auf den Arsch gesetzt habe ich mich, als ich geguckt habe, wie bei der Hauptdarstellerin, die Sarah spielt, die Laura Galan, welches Baujahr die hat. Die ist nämlich 36.
Wow.
Ja, genau so habe ich nämlich auch geguckt, die ist 86.
Die spielt ja eine Teenagerin oder was?
Ja.
Ja, aber das funktioniert.
Okay.
Oder? Also ja, der voll. Part funktioniert mal voll. Also das habe ich nie in Frage gestellt, irgendwie, dass das altersmäßig nicht passt oder so.
Da wart ihr beide wieder im Kino, ja?
Naja.
Dave war nicht dabei.
Nein.
Okay.
Das war der, den Dave dann geskippt hat.
Ach so, ja, stimmt. Ja, stimmt. Dafür hat er eine Vertretung.
Oder was heißt Teenager? Also lass die mal 20 sein, im Alter, was die erzählen.
Aber auf keinen Fall mein Alter. Also,
ja, okay. Krasser Scheiß. Wow, okay.
Die hat auch schon in einem Kurzfilm mitgespielt und weitere Rolle, aber es war nur ein Cameo wahrscheinlich oder ein Kurzauftritt bei The Man Who Killed Don Quixote. War sie noch mit dabei. Dann haben wir noch in weiteren Rollen die Pilar Castro, die hat mit Antonio Banderas und Penelope Cruz in Der beste Film aller Zeiten zusammengespielt. Das war so der größte.
Na, das ist sehr aktuell, ne?
Habe ich gestern gesehen, ne?
Ach was,
abgefahren.
Und dann die...
Ist das die Mutter von ihr?
Die Mutter, also die Pilar Castro ist, glaube ich, die Maka spielt in dem Film. Also hier die eine Freundin.
Die Mutter von der Tochter, die dann verschwindet.
Warte, ganz kurz, ich muss dann das...
Ja, okay, ist ja auch egal.
Nee, die spielt eine von diesen Teenies, also von diesen drei, die dann...
Ach so, das eine von den
Freunden. Ich weiß gar nicht, wo es geht.
Entschuldige, ich wollte die nur zuordnen können gerade.
Elena ist das so. Also nicht Maka, egal. Und die Mutter ist Carmen Macchi, die spielt bei El Bar mit. Also den habt ihr, glaube ich... Also ich habe den schon mal auf dem Fantasy Filmfest gesehen. Das ist da, wo diese Seuche ausbricht und die alle in diesem Frühstücksrestaurant...
Ach so, ja.
Den haben wir im Lusthof.
Ja.
Genau.
Den hat uns jemand in Lusthof geschmissen, auf jeden Fall.
Wahrscheinlich.
Der ist unterwegs. Ja, wer wohl?
Wahrscheinlich ich. Ich würde fast behaupten, das war ich. Oder
ach, warst du das?
Kann sein, ich weiß es nicht mehr. Also, da
kann,
sind so
kann
viele Filme. Auf jeden Fall, gut. Also, Sarah ist halt wieder ein mehrgewichtiges Mädchen, hatten wir ja schon mal, wie bei Family Dinner.
Stimmt.
Arbeitet nebenbei in der Fleischerei ihrer Eltern und lernt da halt auch und arbeitet da halt. Und es sind halt gerade irgendwie Sommerferien in so einem kleinen verschlafenen Nest in Spanien. Und ihre Mutter ist halt sehr darauf aus, dass sie ihre Schulaufgaben erledigt und halt in dem Laden hilft. Und vor dem Laden stehen dann Clique aus drei Mädchen. Unter anderem ein Mädchen, was sie von früher halt kennt. Die haben früher als Kinder zusammen gespielt. Das hat sich dann aber so ein bisschen auseinanderdividiert. Und die machen sich, nehmen halt die Sarah halt aufgrund ihres Gewichts und auch dieses Jobs bei ihren Eltern so ein bisschen aufs Korn.
Ein bisschen aufs Korn, Alter. Das ist schon
und mobben sie halt aufs Übelste, ja, aber dazu komme ich ja noch.
Das ist ein Sprung auf jeden Fall von ein bisschen aufs Korn.
Naja,
und
also
aufs Übelste.
Erstmal gehen sie halt rein und machen ein Foto von ihr und machen sich danach drüber lustig. Es fängt ja noch relativ harmlos an.
Das ist noch harmlos, ja? Okay.
Naja, also, aber zu dem, was dann kommt, also ja.
In Relation, na gut.
Ja, ja, klar. Aber ich finde halt generell schon der Ansatz, ich mach ein Foto von der Truppe und mache mich dann online drüber lustig, indem ich das Foto poste und es halt irgendwie mit Schweinen vergleiche und so. Weißt du, weil die da zu dritt in ihrer Metzgerei sitzen und dann sind das ja halt irgendwie die drei kleinen Schweinchen und so.
Genau. Also dann kommt dann so ein Posting mit Three Little Pigs und weil die Eltern halt auch ein bisschen mehr sind, also der Vater und die Mutter halt auch nicht unbedingt dünn ist.
Fettshaming.
Ja, ist viel Fettshaming dann?
Naja, schon, weil die drei Mädels sind ja dann auch alle eher von der dürreren Sorte und die begehrten Mädels in dem Dorf und haben dann halt noch so einen Schwarm, der ist halt auch komplett durchtrainiert und fährt mit seinem Motocross-Bike da mal durch die Gegend und
cooler Typ.
Den findet Sarah natürlich auch heiß.
Genau. Also das gibt dann halt so, geht dann so ein bisschen hin und her und dann geht Sarah irgendwann halt auch schwimmen, als dann da dieses ganze, also in dieser städtischen Pool oder in dieses Schwimmbad, da gibt es eine ganz coole Szene, wie sie untertaucht und man als erstes gleich mal von einer Leiche konfrontiert wird, die sie aber nicht sieht. Also sie schwimmt so unten durch und dann sitzt halt so einer auf dem Stuhl mit Gewichten, also mit Steinen, Schwert. Und
ohne Kopf, wohlgemerkt, ne? Ja.
Okay.
Klingt schon mal lustig.
Und auf jeden Fall taucht sie dann halt wieder auf und in dem Moment sind die drei Mädels halt wieder da und versuchen sie dann erstmal halb zu ertränken mit so einem Köcher, der da rumliegt, also um dieses Blätter aus dem Pool zu kriegen und so. Mhm. Und hauen die halt auf den Kopf und lassen sich halt damit nicht los und halten sie so an der Stange. Und dann sitzt halt in diesem Schwimmbad sitzt dann halt noch so ein Stranger rum. Der wird halt bedient von der Kellnerin da irgendwie und sagt halt nichts, nimmt seinen Kaffee und beobachtet aber auch dieses ganze Geschehen mit, wie halt Sarah da halt fertig gemacht wird von den Mädels. Und zu allem Überfluss nehmen die Mädels dann noch alle ihre Klamotten, das Handtuch mit, sodass Sarah quasi den Heimweg, der anscheinend relativ lang ist, antreten muss, nur in ihrem Badeanzug. Was natürlich dazu führt.
Ja, ein Bikini
trägt. Bikini, ja. Also sie ist dann halt ziemlich bauchfrei unterwegs.
Ja.
Also da ist dann halt auch mehr Bauch als, und sie schämt sich halt und muss dann halt diesen Heimweg antreten, verbrennt sie natürlich tierisch den Pelz und auf diesem Heimweg sieht sie dann halt auf einmal einen Lieferwagen stehen und in dem Lieferwagen klopft dann ihre Freundin auf einmal in die Scheibe. Die andere kriecht nur so halb über die Straße und wird noch zurückgezogen und auch in diesen Lieferwagen gestopft. Und naja, Sarah überlegt dann in dem Moment, ob sie jetzt Hilfe holt oder ob sie das halt einfach den Mädels halt diesmal nicht durchgehen lässt, was sie mit ihr gemacht haben, und kriegt dann quasi von dem im Schwimmbad noch von dem Fremden noch ein Handtuch hingeworfen und lässt ihn dann halt ziehen und der fährt halt weg mit den Mädels und sie geht halt dann nach Hause. Und viel weiter würde ich jetzt eigentlich gar nicht groß erzählen wollen, weil dann geht's halt schon, also es gibt dann noch so ein bisschen, also doch, eine Sache würde ich noch erzählen, sie muss dann noch so Besorgung für ihre Eltern machen und die Eltern suchen dann halt natürlich ihre Kinder, weil die sind dann halt verschwunden. Unter anderem ist irgendwann auch die Kellnerin aus diesem Schwimmbad verschwunden.
Und der Bademeister.
Und der Bademeister. Und dann taucht halt irgendwann eine Leiche auf. Und dann ist natürlich Tohuwabohu in diesem Örtchen und alle unruhig. Und Sarahs Handy ist ja nur noch weg und sie sucht dann halt ihr Handy und sucht es halt im Wald und trifft dann da halt auch wieder auf diesen Fremden. Mhm. Und dann würdest du noch weiter erzählen? Großartig viel?
Nee, also ich glaube, es gab schon vom ersten Moment an, als der an diesem Stadtbad auch dabei ist, als sie da wieder aufs Hässlichste bedrängt wird von den anderen Tanten, da gibt es schon Blickkontakt auch zwischen ihr und ihm. Und den gibt es dann natürlich nochmal intensiver, als er ihr ein Handtuch hinlegt, weil sie das auch über den Blickkontakt dann erstmal so abnickt, dass er jetzt quasi wieder weiterfahren darf mit sehr offensichtlich ihren Freundinnen hinten drin. Also, dass sie eigentlich genau weiß, was der da vorhat. Und ja, eben das, als die sich dann im Wald treffen, kommt dann eben auch eine Art Kontakt zustande.
Also man hat dann noch, es gibt noch eine Begegnung, mehr oder weniger in so einem, da geht eine Lampe kaputt in der Fleischerei und sie soll eine Lampe holen gehen und ist dann in so einem Eisenwarenladen oder so einem Baumarkt, alles, und kauft halt diese Lampe und legt sich dann halt ihre Standardsüßigkeiten, die sie sich halt immer zum Reinschieben, wenn sie, um runterzukommen, einfach diesen Zucker halt hin, und die Asiatin, die da hinter der Kasse steht, die meint, solltest du mal lieber lassen, und dann nimmt sie halt bloß die Lampe und geht halt wieder, und danach kauft halt dieser Fremde da ein und nimmt das halt mit. Ja. Und sie findet dann irgendwann in ihrem Zimmer auf einmal diese Süßigkeiten wieder, weil sie zwischenzeitlich mal von ihrer Mutter auf Diät gesetzt worden ist. Also das sind halt alles so, das spielt dann so ein bisschen zusammen.
Ja, ja, das ist die Antwort der Mutter auf das Mobbing von den anderen, ist ja gut, dann nimmst du halt ab.
Okay. Und er wird so ein bisschen der Held in der Geschichte.
Die Mutter ist schon auf ihrer Seite, als sie das Raub mitkriegt, dann geht die eine Mutter von der Freundin dann auch an und so, also aber eben zu Hause
so ein wahnsinnig liebenswerter Umgang ist das eh nicht. Ne?
Naja, also, Held würde ich jetzt nicht sagen. Eher Antagonist.
Nach Handlanger.
Also nee, also ich würde eher schon sagen, dass er schon der Antagonist ist, aber sie hart damit zu kämpfen hat, ob sie das ihm halt durchgehen lässt. Also das ist so ein bisschen nachher, das geht halt darum, dass sie den Zwiespalt hat, was passiert mit den Mädels.
Ah. Ja, weil das einerseits ja, natürlich Retter, aber auf der anderen Seite natürlich auch irgendwie eine
Gefahr. Klingt ja erstmal interessant.
Ja. Ja, also sehr, also ich finde es auch ziemlich gut umgesetzt. Also man, bis auf eine Schreiszene fand ich das auch eigentlich ziemlich gut gespielt. Die Kiff-Szene war noch so ein bisschen cringe-mäßig.
Ja, ich hatte ein paar Szenen mehr als diese eine Schreiszene, zumal die hat ja permanent rumgeschrien, Alter. Der Film hätte mal den Titel Scream verdient. Weil wirklich, das fand ich dann am gewissen Punkt auch anstrengend, wie viel da geschrien wurde. Mhm. Weil die, sobald die mit einer Situation überfordert ist, schreit die halt drauf los.
Und nicht so lustige Schreien wie bei hier, Thor.
Nee.
Also ja. Genau. Der Downer bei dem Film für mich war die Einleitung wieder vom Fantasy Filmfest, weil es schon wieder auf diese New French Extremity hingewiesen worden ist. Okay.
Und das war es letztendlich nicht?
Nee, war es nie.
Nee, also. War es bis zum Ende nie und selbst da war es viel im Off passiert und man hat das Resultat halt gesehen. Was ich ziemlich cool fand, was aber auch vielleicht zensurbedingt ist oder so gewollt, dass man so eine Sachen hatte, wo ein Messer eingesetzt worden ist und man dann quasi im Umschnitt in der Melone gelandet ist. So, das fand ich so ganz nett. Ja. Oder da wird halt was abgeschnitten und fällt dann halt irgendwie blutig in so einen Eimer, der dann aber eigentlich gar nichts damit zu tun hat, weil man wieder in der Fleischerei ist.
Ja, genau.
Also, das sind halt so, also das war mal, wo man wirklich explizit was hätte zeigen können, das passiert halt im Off und dann bedient man sich so einer Spielerei, dass so ein Umschnitt passiert.
Mhm. Ja.
Was sucht die Melone in der Flascherei?
Ne, die ist dann zu Hause. Also die ist dann zu Hause auf dem Tisch.
In der Küche.
Ach so, die ist aber dieser blutige Eimer mit den Abschnitten, das ist dann wieder in der Fleischerei und da wird halt was abgeschnitten und dann fällt da was rein und man weiß halt schon, dass es
kreative Schnitte.
Und ich dachte, mit Melone waren Titten gemeint, okay.
Ach, schon wieder. Nee. Aber ich glaube, sowas hat schon auch oft Budgetgründe hier gehabt, dass die vieles im Off. Dass vieles im Off stattgefunden
glaub ich, hat. Glaube ich auch, dass das halt, sonst hätte man wirklich viel wieder mit Practical Effects machen müssen oder halt CGI, was aber beides Geld kostet, logischerweise.
Aber dafür, dass die hier eben auch gerade mit dem Plakat wieder, wo du sie halt blutüberströmt siehst und mit der Ankündigung und der Vergleich zu diesem französischen Kino in der Richtung, tun die sich keinen Gefallen, weil dafür passiert hier viel zu wenig, was in die Richtung geht. Also es ist nicht blutig genug.
Diese Grundprämisse, so wie sie jetzt bei mir ankam, dass sie innerlich halt gespalten ist zwischen Rachegelüsten und moralisch wichtig, das klingt ja erstmal für mich viel interessanter. Und wenn es halt eher auch der Tenor vom Film ist, dann wäre es
eigentlich
auch...
Ja, aber das sind die letzten 20 Minuten, die dann wirklich das rauskristallisieren.
Ja.
Und das fand ich ganz geschickt gelöst. Mhm. Also dass man weiß gar nicht so richtig, wo in welche Richtung sie jetzt kippt. Also das fand ich, das haben sie ganz gut gemacht.
Also vom Aufbau klingt es nach Carrie, finde ich.
Mhm,
wird gemobbt, wird drangsaliert und dann...
Ja,
Platzierung von
bei Carrie ja nicht innerlich gespalten. Vielleicht ist wie es bei dem
da ist ja dieser religiöse Wahn, der da mit reinspielt von der Mutter, aber.
Ja, aber Carrie hat eine andere Konsequenz am Ende, aber das würde jetzt schon viel zu viel spoilern. Also das,
ja, gut.
Ich würde sonst durchgekommen, wie ich den gefunden habe, weil sonst würde ich zu den Punkten kommen.
Mhm. Nee, ich bin mir noch nicht so wirklich sicher, wie du den gefunden hast, ehrlich gesagt.
Wie fandest du ihn denn, Lee?
Ja, durchwachsen eben. Und das vielleicht habe ich deswegen auch gerade, weil das natürlich immer im Abgleich dann stattfindet, mit dem ich das gefunden habe. Also du fandst den rund?
Naja, rund auch, also runder als so einiges, was ich auf dem Fantasy-Filmfest gesehen habe. Und ich hatte auch echt, war auch gut unterhalten von dem Film. Also
du hast ja auch kritisiert, dieser Vergleich zur New French Extremity, dafür kann ja der Film nichts.
Dafür kann der Film nichts. Also der Film an sich selber, so wie er ist, funktioniert. Ich hätte ihn auch lieber noch ein bisschen konsequenter und krasser gehabt. Das würde jetzt auch spoilern, deswegen sage ich es jetzt nicht. Aber also, man hätte aus dieser ganzen Metzger-Thematik und so, das hätte man alles noch ein bisschen so noch ein bisschen ausweiden können jetzt so. Also das wäre
ausweiden.
Hey, 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 hey. Von mir sein können.
Erik ist auch der hier.
A little wordplay never killed anyone.
Nee, das stimmt. Aber war gut, ja.
Also ich hatte dann meinen Spaß auf jeden Fall. Also ich fand auch sie jetzt gar nicht so. Na, egal, dieses Schreien. Ja, es gibt Abzüge in der B-Note, aber damit kann ich leben. Also da gab es weitaus schlechtere Filme, die ich im Fantasy-Film
wissen. Ja, das hat sich für mich halt oft so angefühlt, als würde sie jetzt das machen oder als hätte die Regie das angewiesen, weil ihr irgendwie das Handwerk zu allem anderen, was man da noch hätte machen können, fehlt einfach. Mhm. Weißt du, ich fand die nicht aber, so solide gut wirklich.
Aber also, das ist aber entgegen, was die Regisseurin ja dann am Ende gesagt hat in dem Interview, ne? Weil sie immer meinte, sie hat sie extra die gewählt, das weil ja die Körperlichkeit und alles gepasst hat und nicht nur das Gesicht.
Ne, so. Nee, das meine ich nicht. Also das hat auch für mich funktioniert. So die Körperlichkeit hat sie zum einen mitgebracht und zum anderen eben auch gut eingesetzt. Mhm. Das funktioniert. Aber gerade deswegen frage ich mich halt, warum die dann so oft einfach nur rumschreit, ohne dass dann eben, also das war für mich nicht immer wahnsinnig organisch so. Das war auch nicht wirklich im Körper so. Also ich war da auch nicht so ganz d'accord mit dem, was die Regisseurin dann im Hinblick darauf gesagt hat. Weißt du, nur weil die Regisseurin das so wahrnimmt, heißt ja nicht, dass es bei mir so ankommen muss. Für mich hat die das, da wäre mehr drin gewesen, schauspielerisch, auf jeden Fall.
Aber ich muss jetzt aber sagen, dass ich, wenn ich so wie ich jetzt im Revue passieren lasse, so diese spanischen Filme, die ich bis jetzt so gesehen habe, dass eh immer schon so ein leichtes Overacting damit drin ist. Also, also wenn ich, also, oder ich gucke, habe so viele Gläser geguckt, aber da ist zumindest immer so ein bisschen over the top.
Ja.
Also, und auch Almodovar ist auch immer auf der Hook.
Das ist bei mir gar nicht so negativ aufgefallen, dass das jetzt zu drüber ist, weil ich das einfach für mich im Kopf haken dran, okay, Spanisch. Also klingt jetzt
auch. Ja, gut. Ja, kann ich verstehen, aber bei mir ist es halt intuitiv einfach, geht sofort los, glaube ich ihr das oder nicht? Und ich habe es ihr halt oft nicht geglaubt.
Okay.
Es kam Lee Spanisch vor.
Oh, der nächste, Alter.
Little wordplay never killed anyone.
Ja, der letzte ein bisschen öfter drückt.
Oh Mann, ey.
Okay, ich habe aber noch eine letzte Bitte. Kann einer von euch beiden diesen Schrei imitieren?
Nein.
Nee. Also wenn, dann der Schauspieler, oder?
Da fehlt, also Lee sowieso und mir fehlt da der Resonanzkörper.
Ich bin ja stimmlich gerade eher so angeschlagen, ich will es hier nicht rumschreien. Ja, okay. Außerdem, nee, es geht auch gar nicht drum, dass die schlecht geschrien hat. Es war einfach immer so das Go-To-Mittel irgendwie, um irgendwas auszudrücken, weißt du, weil es, konkretes Beispiel, nachdem die da am Pool so gemobbt wurde und fast ersoffen ist, weil die halt mit diesem Ding immer runtergedrückt haben und die da endlich rauskommt und dann eben in ihrem Bikini, der eigentlich vom Rest des Körpers eher geschluckt wird, die Straße lang rennt, bricht sie halt irgendwann zusammen, weil das halt eine übelst traumatische Situation für sie gerade war. Und dann fällt sie so in sich zusammen und das Einzige, was sie macht, ist schreien. Und das holt es aber immer wieder neu hoch. Das ist nicht so ein durchgehender Schrei, sondern holt sie nochmal Luft und nochmal schreien und so. Und ich denke mir so, ich müsste das im Rest des Körpers auch sehen, weißt du, weil wenn er, also, das, wenn die so eine Art Nervenzusammenbruch spielen will, dann muss ich das im Körper spüren. So, das reicht nicht eben rumschreien. Ja. Und ja, also halt von solchen Situationen gab es einfach einige.
You don't like the Yabba?
Das ist eine berechtigte Frage, ey.
Gut. Jetzt durchgekommen, oder?
Ja.
Okay.
Ja.
Okay. IMDb ist bei 6,7 von 10. Rotten Tomatoes gibt es diesmal tatsächlich was. Eine 7,3 von 10, 92% Empfehlung. Und Letterboxd ist bei 3,3 von 5.
Mhm.
Tschüss.
Und jetzt ich.
Tschüss. Jetzt du.
Ich sag, du bist bei 7.
Das sage ich auch.
Ja, ich auch.
7,5.
Okay.
Doch, 7,5. Krass.
Oh la la.
Muss gestehen, da hatte ich tatsächlich eine Tendenz hin, aber haben wir verkackt alle.
Wie viele Punkte gibt es von dir, Lee?
6.
6 für Piggy. Aber jetzt.
Ein echter Schocker.
Jetzt ist es soweit.
Wes Craven?
New French Extremity ist wieder da.
Ach Gott, hör mir auf. Also zum einen schon mal nicht Französisch, sondern Belgisch.
New French, Frenchsprachige Extremity.
Ja, es wird immer besser. Ja, aber da, also hier haben sie halt auch wieder den groben Fehler gemacht, sich zu Beginn des Films vorne hingestellt und gesagt, das ist wie die New French Extremity, oder wie hast du es genannt?
Ja, so heißt sie. Und wird auch, glaube ich, im Programmheft auch so angepriesen, im Text, im Beschreibungstext.
Also halt bei jeder Gelegenheit ziehen die hier Vergleiche. Und selbst bei mir sorgt das für eine gewisse Erwartungshaltung. Auch wenn ich jetzt, weißt du, wenn das jetzt nicht mein absolutes Lieblingsgenre ist, aber ich meine, Martyr konnte ich ja auch ansatzweise was abgewinnen. Also wenn auch nicht so viel wie Guess, aber trotzdem. Und ja, damit steigen die irgendwie ein und dann der ganze Saal hat halt irgendwie eine riesen Erwartungshaltung und dann haben wir Megalomaniac gesehen. Und der geht halt knappe 2 Stunden. Und ist ein belgischer Horrorfilm von Karim Kelhage. Welash heißt der wahrscheinlich. Wenn das so ausgesprochen wird, who knows? Klingt auf jeden Fall arabisch. So, ganze sieben Credits, aber der hat das auch geschrieben, also ist komplett sein Ding und auch der hat wieder im Vorfeld ein kurzes Statement abgegeben. Ich weiß gar nicht mehr, was der da erzählt hat. Weißt du was noch?
War das nicht der, dem eine Knarre, der sich so.
Ach so, ja,
mit
stimmt.
Der Knarre am Kopf von wegen so.
Guck mal, lustiger war das.
Lustiger, das war lustiger.
Nein, Alter. Naja. Was hat der gemacht mit Knarre?
Na, einer hat ihn so von hinten eine Knarre an den Kopf gedreht, während Kopf gehalten, während er da seine Ansprache gehalten hat, oder? War das so?
Ja, wollte halt so ein bisschen erzählen, ich werde hier gezwungen, was zu erzählen jetzt zu dem Film und hahaha.
Und weil der Fantasy-Filmfest deswegen auch ein bisschen Gewalt in sein Video reingebracht.
Ja. So, und dann steigt der Film ein mit einer Erzählung über den, wie haben sie den genannt? Schlachter von irgendeinem belgischen Dorf, whatever. So ein Typ, der dann vor Jahren übelst gewütet hat und ganz viele Leute umgebracht hat und der hat dann Kinder zur Welt gebracht, Felix und Martha. Und die sind also die Nachkommen von diesem Serienmörder.
Ihn gibt's nicht mehr.
Ah, hier ist Skinner of Mons, hieß er. Mons war der Ort.
Ziemlich hässliche Geburtsszene auf jeden Fall.
Ja. Und dann wird eben kurz halt so wirklich am Anfang in so einer Montage erzählt, wie es zu unseren Hauptfiguren gekommen ist, weil es geht hier eben um Felix und Martha. Und ihn
gibt es nicht mehr.
Nein.
Ja, okay.
Aber dieses Erbe, dieses groteske Erbe, was halt an ihm und seiner Figur hängt, so, damit müssen die sich eben weiter auseinandersetzen. Martha hat so einen Hausmeisterjob oder so diese Putzjob in
Putzkolonie, ja.
in was für einer Fabrik macht die das?
Eine Fabrik.
Ja, aber okay, ist auch egal. Also die ist in einer Fabrik und wird dann auch immer wieder primär von einem dieser Fabrikarbeiter drangsaliert und auch übergriffig angegangen und halt sexistisch angegangen, das ganze Programm.
Die sind aber in diesem Ort nach wie vor.
Ja, die leben in einem Ort und ich glaube auch original noch in der Butze, wo sie zur Welt gekommen ist. Also die haben da so eine alte, so ein Riesenhaus, mehrstöckig und ein Riesenanwesen und aber alles ziemlich runtergekommen. Ja, weil sie hält sich halt irgendwie mit diesem Putzjob über Wasser, wo sie die ganze Zeit blöd angemacht wird, während Felix, das kann man verraten, ne, dass der dann eigentlich das Erbe seines Vaters, der ist da so ein bisschen das ausführende.
Ja klar, das ist ja die Prämisse.
Und er schleppt also permanent irgendwelche primär Frauen zu Hause an, um die dann dort im Keller erstmal zu foltern und dann umzubringen. Ja, der hat da auch so einen gefliesten Raum im Keller mit allen möglichen Vorrichtungen, wo er die dann ankettet. Und Martha weiß das und hilft ihm mehr oder weniger dabei, weil die dann hin und wieder wäscht oder denen irgendwie was zu essen hinstellt und sie schon auch misshandelt, allerdings weniger körperlich, sondern eher so ein bisschen die Psychoschiene.
Das Foltern geht dann über mehrere Tage oder Wochen hinweg.
Ja, ja.
Okay.
Das wird nicht wirklich, also die genaue Anzahl wird da nicht festgelegt, aber es wird dann eben auch mal eine Sequenz gezeigt zu Beginn, wie die eingefangen wird, so, die dann jetzt eben dran glauben muss als nächste. Ja, und Felix ist da halt wahnsinnig kalt und hart unterwegs. Und Martha, ja, eben, die packt da noch einen drauf, indem sie die halt auslacht oder sich generell über den Umstand lustig macht, dass die jetzt da angekettet ist und so. Und die hat definitiv auch ihren Hau weg.
Also viel Liebe vom Vater gab es da nicht.
Surprise, surprise, ja. Die beiden sind ein bisschen gestört. Ja, jetzt wird der Typ auf der Arbeit aber immer mehr übergriffig und die Nummer endet an einer Vergewaltigung. Und das zieht sich, also das geht dann tatsächlich auch eine Weile, also es wiederholt sich. Ja, und irgendwann will sie dann auch Blut sehen. Oder? So kann man das, glaube ich, formulieren.
Bis der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
Ja, ich glaube bis dahin inhaltlich. So alles andere würde wahrscheinlich was spoilern. Ja, also klar sieht man hin und wieder, wie Felix da die Leute misshandelt. Aber alter Falter, ist das langweilig, ey. Also bis hier überhaupt was passiert. Du hast diese Öffnungsmontage, fein, und dann geht das Warten los, bis irgendwas passiert. Und du siehst Martha auf ihrem Job und wie sie blöd angemacht wird, aber das zieht sich alles. Und da hast du immer wieder vermeintlich bedeutungsschwangere Einstellungen von irgendwelchen Bildern. Aber das ist so öde inszeniert. Ich fand es so unglaublich lame.
Boah. Megalomaniac ja. heißt der Film, ne?
Wovor ich auch bis heute nicht sagen kann, warum der so heißt. Ich glaube, der Name ist auch nur Show. Also, das wird hier in keiner Form thematisiert. Also, Maniac, das ist anzunehmen, was sie mit dem Megalo davor, weiß nicht, irgendwelche Rapper haben damit wahrscheinlich nichts zu tun.
Oder die haben W vergessen, dann ist es Megalo.
Megalo, ja, Megalo Maniac. Du hast recht, Alter, vielleicht ist das einfach belgisch für extrem low, der Maniac, Alter.
Okay, liebe Letterboxd Literaturprofessoren, die Kritik verfassen. Bitte Copyrights hier an Erik.
Ja,
den genau. runterschreiben, wenn ihr dieses Wortspiel benutzt.
Ja. Ey, da so jetzt auch keine nennenswerte Schauspieler, geschweige denn auch Leistungen, die man groß erwähnen müsste. Ich finde das, was hier brutal sein soll oder was man ansatzweise, wo ansatzweise dieser Vergleich gerechtfertigt würde, den die da permanent ziehen, die Momente sind zählbar, ne? Also das ist wirklich, auf die wartest du wirklich förmlich, weil mit seiner Stunde 58, Alter, das zieht sich so unglaublich und ich glaube, das ist Gess und Erik auch so gegangen. Also für mich war das jetzt natürlich wieder das gleiche Schema wie bei den anderen Filmen in die Richtung. Der zielt auf einfach nur darauf ab, dich zu schockieren, damit, dass der halt hässlich ist. Sonst erzählt er gar nichts. Also alles, was hier irgendwie auch so bildsprachlich aufgemacht wird und so, funktioniert für mich überhaupt nicht. Und dann wartest du auch noch auf diese vermeintlich hässlichen Momente.
Der soll schon so ein bisschen Unbehagen transportieren, glaube ich. Also zumindest war das, glaube ich, das Ziel, dass man sich halt so schlecht
fühlt. Durch das langsame...
Genau, also dass es so kriechend ist. Okay. Und aber... Dafür ist aber, hat die für mich auch diese Leistung der Schauspieler nicht ausgereicht. Und das ist halt.
Das trägt sich überhaupt nicht.
Und dann, was ich auch krass fand, der Film steigt ja, glaube ich, ganz am Anfang ein, auch wie bei Martyrs, wie die halt wegrennt.
War ein super Einstieg. Da habe ich gedacht, okay, hat schon so ein bisschen Vibe. Hat schon ein bisschen den Vibe von New French Extremity, weil sie völlig in Panik ist und völlig aufgelöst
auf der Straße läuft. Die rennt ja dann weg und das ist ja dann so.
Stimmt, damit steigt er ein.
Was ja dann nachher im Film nochmal wiederholt wird.
Leider ja, weil da kommt die grausamste Kameraarbeit zum Einsatz, die ich seit langem gesehen habe. Ohne Scheiß, Alter. Weil, also das so in Horrorfilmen oftmals auch aufgrund von Budget und so weiter, gerne mal irgendwie eine Wackelkamera eingesetzt wird und so, das kennen wir.
Klar.
Aber die Kamera rennt dieser Person hinterher dann im späteren Verlauf und es sieht original so aus. Kennst du das, wenn du irgendwie, wenn dein Handy sich verselbstständigt hat oder so, du hast die Kamera angemacht und es nimmt auf
man sieht, man kann
du hast es aber vergessen, weil es die ganze Zeit irgendwie mitschwingt und so.
Ich habe so ein Video gesehen, wo so ein Falke eine GoPro-Cam klaut.
Ja.
Und dann siehst du aus seiner POV, siehst du, wie er diese GoPro-Cam da in seinem Schnabel hält und so weiter und die Landschaft filmt da in dieser Küstenregion, wo er rüberfliegt. Und die Kamera war wahrscheinlich besser als die Szene.
Ja, das klingt so. Weil das ist wirklich, also verwackelt ist eins, aber hier erkennst du gar nichts mehr, weil es einfach nur völlig Chaos ist auf dem Bild. Und ey, und davon, auch da wieder, das ist nicht so ein stimmig, rundes Ding, dass man sagen würde, ich erkenne hier die Bildsprache, sondern mal ein bisschen was davon und das. Hier sind bestimmt vereinzelt geile Bilder zu sehen. So eben, ein paar Sachen fand ich dann auch irgendwie nett, aber ey, in der Summe, Alter, ist das so ein Schrott.
Waren denn die hässlichen Szenen schön gemacht?
Ja, eben. Also ich finde hier so diese Practical Effects, die es gibt, diese paar wenigen, die sind gut gemacht, auf jeden Fall. Ja, also da kann ich gar nichts kritisieren.
Ja, aber eben zu wenig und vor allem bei gemessen an der Laufzeit.
Ja, ist halt super dunkel und düster und so und da, es ist schon ein unbehaglicher Film, aber der ist auch scheiße langweilig, was du auch gerade meinte. So, der ist halt wirklich öde.
Aber findest du nicht, dass in dem Moment, wo er langweilig ist, das unbehaglich nicht mehr da ist? Das funktioniert
eigentlich nicht mehr.
Hast recht.
Also für mich hat
es auf jeden Fall kein gute Laune-Film.
Für mich hat es auch nicht diese Anführungsstrichen Arthouse-Horror-Szenen gebraucht, wie der Vater noch so als angemalt irgendwie über allem so drüber schwebt, so dieses, das einfach, um das nochmal so als Bild darzustellen, so dass der Vater noch irgendwie da ist, irgendwie.
Also alles eben, was sie hier auch so sinnbildlich versuchen, das ist, pufft alles dermaßen in der Langeweile.
Ja.
Und dann aber auch relativ frühzeitig, dass sich schon aufzeigt, dass es ein langweiliger Film ist.
Ja, wie gesagt, nach dieser Eröffnung, wo man noch sagen könnte, okay, irgendwie intriguing, dann geht's warten los.
Klingt ja echt scheiße.
Und ich mag ja auch so Filme und ich brauche auch nicht diese tiefergehende Ebene wie Lee, dass ich sage, so für mich ist cool, wenn ein Serienkiller ist, der irgendwie sein Bodycount erhöhen will. Weißt du, es ist schon für eine Story, ist das fein für mich. Ich mag ja dieses Terrorkino, dieses Horrorkino, das muss gar nicht so deep sein, aber.
Ja, aber da musst du ja wirklich auch Terror und Horror haben. Also der, den suchst du hier halt.
Ja.
Also deswegen, das ist nicht der beschissenste Film, den ich jemals gesehen habe, aber also von dem Festival auf jeden Fall.
Dein Lowlight.
Ich glaube schon, ja. Weiß nicht, wie es euch da ging, so im Ranking. Also wenn Alienoid ist bei mir wahrscheinlich ganz oben.
Ich hätte da noch einen im Angebot.
Ja.
Was diese Schublade angeht. Ich fürchte, wir werden diese Episode nicht sehr ruhmreich zu Ende bringen.
Autsch. Schön.
Und du, Erik?
Also ich bin tatsächlich echt underwhelmed bei dem Film, so, weil ich echt mit diesem New French Extremity echt was anfangen konnte, also sei es Martyrs, High Tension,
ja.
So, das sind also, die waren halt alle für mich gut, auch wenn es da auch Sachen gab, die man dann nicht so verstehen muss und abhaken muss.
Für mich sind das mega starke Filme auf jeden Fall.
Ja, aber hier ist es halt tatsächlich so, dass der Film mir es halt echt madig gemacht hat, dass das so angepriesen worden ist und der einfach nicht geliefert hat.
Ja.
Und dann dieses Unbehagen.
Aber auch hier wieder, dafür kann wiederum der Film nichts.
Ja, aber
kann ja trotzdem ein guter Film sein, ne?
Ja, nur halt eben. Aber dann hätte er aber das, was er versucht hat, also was ich ihm anerkennen muss, dass er es versucht hat, dieses Unbehagen, dann hätte er es aber auch durchziehen müssen. So. Und da scheitert er so ein bisschen an sich selbst. Und um dann halt Tabubruch reinzubringen, irgendwie mit Inzestsex und nochmal eine Geburtsszene zu bringen, so, das ist halt einfach nicht mehr das damit tot zu halt keinen mehr. Wenn man Inside gesehen hat, dann sieht man, weiß man, wie man es schockierend machen kann. Mhm. So,
das dann war mal eine Geburtsszene, ja.
Und die war sogar ungewollt. Also.
Ja. Ja, wie gesagt, also müssen wir auch nicht weiter drüber reden. Ich sag mal was zu den Punkten. 6,5 gibt es auf IMDb. Und auf Rotten Tomatoes hat von der Kritik 6,2. Publikum gibt es nicht, Metascore auch nicht. Letterboxd 3,0.
Klingt erstmal ganz anders als.
Ja. Die 6-Punkte-Bewertung klingt erstmal viel zu gut.
Ja.
Oh, ja, gut. Also, muss ich noch anfangen zu dem Scheiß jetzt?
Nee.
Nee, Guess darf.
Du bist sogar der Letzte. Guess fängt an.
2,5, sage ich.
Mhm. Ah, die hatte vorhin ja schon 2,5 vergeben. Ich bin tendenziell bei eigentlich 2 gewesen.
Gibt
ich bin
mich
sogar am Überlegen, ob aber nicht bei 1,5. Ja, ich sag 2. 2 Punkte.
Mhm.
Ich schließe mich Dave an. Ich sag auch 2.
Ich bin mal 1,5.
Also doch schon noch
1,5 habe ich nochmal schön daneben gehauen.
Voll Alter. Die Backpfeife für Karim.
Aber warum? Ihr habt jetzt beide 2, oder nicht?
Mhm.
Ja.
Also,
für den Regisseur. Also für
Ach Karim. So. Also warte mal, nur dass ich mich nicht verzähle. Dave einen halben Miesen, Erik einen halben Miesen, Guess.
Krass, nochmal einen rausgehauen.
Ein Miesen, ja.
Von mir eine 2. 2 Punkte.
Oh, ey. Alter. Das will schon was heißen, weil ja, also,
voll, ne? Alter.
Dein Genre.
Das ist normalerweise alles meins, aber.
Auch eine richtige Backpfeife von Guess.
Trotzdem Kage.
Hattest du jetzt, Erik, deine Punkte schon gesagt?
Nee. Ich bin sogar bei 3.
Oh,
was aber auch richtig gräulich ist, ey.
Großzügige 3 Punkte.
Wir haben die 6,5, was dein Durchschnittswert ist, haben wir zu dritt.
Ja. Genau, ich wollte gerade sagen.
Unglaublich, ey. Nee, das wirklich, ey. Das ist, Alter, was ein langweiliger Film. Unglaublich. Ja. Und deswegen, also bei mir war halt wirklich, den anderen habe ich jetzt schon gebracht in der letzten Episode, aber ich hatte halt wirklich, mein Einstieg waren 2 unfassbar langweilige Filme, die beide 2 Stunden gingen.
Mhm.
Deswegen war das wirklich ein schwieriger Einstand.
Ah, fuck.
Ja, das war wahrscheinlich der, auf den ich am meisten gespannt war, weil ich habe mir immer die Trailer angeguckt, habe geguckt, was interessiert mich und so dieses düstere Serienkiller-Ding, so, das war schon geil und dachte so, der könnte was sein.
Jetzt Megalomania.
Ja, genau. Ich mag ja auch das belgische Kino. Ich meine, so Ex-Drummer und so eine Leute, also ungemütliche Filme, aber trotzdem cool. Aber das war wirklich eine Enttäuschung, ey. Der war richtig scheiße.
Tja. Hier, Tino Hahn fand ihn gut.
Tino Hahn fand ihn gut, natürlich fand er das.
Just saying, so.
Tino Hahn hat mich übrigens, da wäre ich nicht alleine gewesen beim Eröffnungsfilm Don't Worry Darling, wenn er noch einen Platz gehabt hätte, aber der saß da irgendwo mittig mit irgendeiner Freundin von ihm.
Mhm.
Da konnte ich mich auch nicht dazu setzen. Und insofern saß ich wirklich in der letzten Reihe irgendwo zwischen 2 Fremden.
Oh.
Den habe ich ja noch getroffen vom. Meinst du, ist da noch Platz? Nee, kein Platz mehr. Ich bin da irgendwie mittendrin zwischen den Leuten.
Sind es immer noch Fremde?
Mich hängen lassen.
Oder sind es jetzt Freunde?
Jetzt mittlerweile haben die mich adoptiert, ja.
Cool.
Adoptiv so.
Okay, aber es geht jetzt noch beschissener.
Und jeden Morgen sagt Papi.
Hey, Mike. You like a beer?
You like a beer?
Jeden Morgen.
Zum Frühstück. Es geht, es geht in die gleiche Richtung auf jeden Fall. Es ist kein Highlight, womit ich hier die Episode abschließe. Der Film heißt American Carnage, ist aus dem Jahr 2022. Und Regisseur und Drehbuchautor des Ganzen war Diego Helleves. Der hat 2017 einen Film gedreht namens Curvature. Da macht immerhin Lindsay Fonseca mit, die man eventuell aus Kick-Ass und Co. kennt. Also ein prominenter Name. Und er hat diesen Film hier inszeniert. Und die Handlung ist, es gibt einen neuen Gouverneur im Land. Der wird gespielt von Brad Cullen. Die Fresse kennt ihr auf jeden Fall auch. Der hat 145 Credits aus Serien und Filmen. Mhm. Ist das ein sehr bekanntes Gesicht. Und der erklärt in so einem, das fand ich schon ganz geil, den Einstieg, weil das ist wieder einer dieser, wo so Newsflash zusammengesetzt werden und irgendwelche Nachrichtensprecher und du siehst dann die Szenen von irgendwelchen flüchtenden Menschen über die mexikanische Grenze und alles ein bisschen hektisch inszeniert, so Purge-mäßig, dass da so ein bisschen so eine Panik geschürt wird. Fand ich ganz geil. Weil er erklärt, dass alle Kinder von nicht registrierten Immigranten ab sofort als illegal gelten. Also die können amerikanischen Pass haben, Staatsbürgerschaft völlig scheißegal. Wenn die Mutter damals irgendwie geflüchtet ist und keine Papiere hatte, dann sind die Kinder automatisch jetzt auch illegal. Mhm.
Alter.
Und da wird dann in die Häuser eingefallen, so von Leuten, die ganz normal studieren oder die irgendwie in einer Burgerbude arbeiten und die werden erstmal eingesammelt, weil das heißt, deine Mutter hat keine Papiere, du kommst jetzt mit uns mit.
Okay.
Das ist das Ausgangsszenario.
Und was soll mit den Leuten passieren?
Die werden entweder abgeschoben,
ja,
oder die kommen in den Knast. Haben aber jedoch eine Möglichkeit, diese Strafe abzuwehren.
Bis dahin ist es ja so ein bisschen die Vorstufe zu Children of Man.
Ja, so ein bisschen.
Außer jetzt USA halt, ja.
Ja, so ein bisschen. Die dürfen aber jedoch ihre Strafe, beziehungsweise die Abschiebung dürfen sie ignorieren, wenn die wohltätig in einem Seniorenheim arbeiten. Mhm. Und da so hilfsbedürftigen Rentnern unter die Arme greifen. Und das machen auch unsere Juveniles, die damit eingezogen worden sind. Und die werden natürlich kurz vorgestellt und eingeführt. Da ist Jorge Lendenborg Jr. dabei, das ist der Freund in Bumblebee zum Beispiel gewesen, da haben wir ihn kurz gesehen. Da ist die neue Horror-Queen Jenny Ortega dabei, die haben wir in Scream gesehen, und Ex. Hier ist sie auch wieder in so einem Horror-Szenario mit drin. Und der Direktor dieses besagten Seniorenheims ist Eric Dane.
Okay.
Den ich ja mega fand in Euphoria. Und jetzt später hat er den Direktor in so einem echt komplett unterirdischen Horrorfilm, der richtig nervt, Alter.
Der ist doch auch mit Grey's Anatomy groß geworden, oder nicht?
Ja, das ist einer von denen. Ja. Der ist auch mit Grey's Anatomy groß geworden. Waren ja auch irgendwie 10 Staffeln, habe ich erwähnt, in Euphoria, dass er dabei war. Und, aber, also gerade in Euphoria hat er wirklich Storylines, wo ich denke, der zeigt hier richtig, was er kann. Also völlig uneitel spielt er, ist mega. Mhm. Und hier spielt er halt so eine Eierrolle. Mhm. Der ganze Film ist eiermäßig, weil der ist... Der wurde schon eingeleitet auf der Bühne von wegen jetzt kein Arthouse-Horror mehr und kein French-Terror, sondern hier wird es jetzt kommerziell. Ah, ich dachte, okay, muss ja nicht schnell sein, muss ja nicht schlecht sein und es wurde auch kommerziell, weil der ganze Film ist auf lustig gemacht.
Oh nee.
Du musst dir das so vorstellen.
Dave mag es nicht, wenn es auf lustig gemacht ist.
Nee, es klingt für mich voll halt so, ne, die Dystopie von Donald Trumps
Ausgeboten. So die Grundprämisse ist cool, aber dann...
Ja, aber es könnte ja auch so Zombieland-mäßig werden, weißt du?
Ja, stimmt.
Wenn es lustig
wird. Nachdem die dann eingesammelt worden sind, die Jugendlichen, und da in dieses Altersheim kommen, du musst dir das so vorstellen, du hast so einen Film, manchmal so einen Comic-Relief, der dir voll auf den Sack geht, der voll nervt, so von dem Hauptcharakter oder so ein Comic-Relief, der lustig sein soll.
Ist das wieder der Typ aus Bumblebee?
Alle sind hier Comic Reliefs.
Ach so, oh shit.
Du hast hier eine Ansammlung von Comic Reliefs. Da ist keiner, der irgendwie ein Comic Relief ist von irgendjemandem, sondern die sind alle super lustig und super schlagfertig und machen halt Sprüche. Und wenn die halt verhört werden vom FBI oder so, dann legt er halt die Füße auf den Tisch und macht halt so einen dummen Spruch. So, weißt du, so. Das ist halt, soll halt alles lustig sein. Und das ist halt überhaupt nicht lustig, das ist halt total dämlich.
Oh fuck.
Und mega langweilig. Also wenn man 6 Jahre alt ist, ich glaube, deine Tochter hätte hier Spaß bei dem Film. Die kann sich American Carnage angucken, auch wenn es ein Horrorfilm ist. Ich glaube, es wäre echt ein lustiger Film.
Der erste Horrorfilm für Kleinkinder.
Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr ein schön. Cooler Horrorfilm für Kleinkinder. Da würde ich empfehlen. Also ich
endlich mal was Neues.
Ist es ein Horrorfilm oder ein Eierfilm?
Das, heißt, das ist ein Eierfilm. Das ist das Genre der Eierfilme. Da werde ich den... Sollte ich mal ein Eierfilmregal haben, dann wird er auf jeden Fall da reinkommen.
Ich glaube, bei der Rezi hol mal schon die Protesthölzer. Ich glaube, das hat Potenzial.
Ach so, das stimmt, du hast ihn auch gesehen.
Okay.
Ja, jetzt sag mal nicht, die Protestklanghölzer raus.
War es für dich ein Sellerie-Film?
Weiß eigentlich das Publikum da draußen, dass wir neben Triangel auch noch Protestklanghölzer haben?
Ja, falls, stimmt, Alter.
Falls hier irgendwelche Leute mal hier falsch irgendwie protestieren.
Ich glaube, die brauchst du.
Ach, ich muss gegen dich protestieren? Na, offensichtlich du dann auch gegen mich.
Ja, wir haben ja, zum Glück haben wir vier davon.
Ja, gib mal nochmal zwei.
Wir haben vier, ja, hier ja. Raus. Fandst du das wirklich lustig, Erik?
Also, der Film war... Ich krieg nur eins.
Nein. Genau. Darfst du gegen den Kopf kloppen.
Du sollst ja den einfach nur so ins Nasenloch rammen, bis du dein Hirn erreichst. Dafür ist dieser eine da.
Genau.
Das wäre echt cool, ja, wenn du den Film jetzt feierst.
Naja, was heißt lustig? Ich
fand den nicht lustig.
Nein, also ich fand ihn aber zumindest besser als The Price We Pay.
Nee, Alter. Das war, also nee. Da war The Price We Pay, war ja Thriller à la Heat verglichen
jetzt
mit dem.
Jetzt haut aber auf die Klangehölzer.
Apropos, hast du überhaupt Punkte eingereicht bei The Price We Pay?
Ja, habe ich. Vier habe ich gesagt. Hm. Da war doch geklingelt mit Erik.
Ach, stimmt. Ja.
Kann jemand mal draufkloppen, jetzt, weil ihr schon habt?
Nee, ich weiß noch gar nicht, was du sagst.
Nee, mach mal weiter. Das,
also,
du hast
The
ja
Price We Pay, sagst du, war Action-Kino im Vergleich,
also,
oder?
Ja, war Heat.
Also, pass auf, ich sag
American
jetzt.
College, das war Schrott. Das war so wie so eine Folge von diesen, wie heißen denn diese? Hier, American Vandal, so, weißt du?
Ja.
Eine von den Folgen, aber noch lustiger. Und dagegen ist American Vandal, dagegen sind das Oscar-Preisträger, die alle damit spielen.
Ach du Scheiße.
Aber so der Style halt. Alles voll aufgedreht.
Aber nicht mal so eine Jenna
lustig.
Ortega ist dann irgendwie gut?
Nee, die war auch nervig. Also ich habe die jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich kenne ja die anderen Filme.
Ah ja, okay.
Also ich bin bei 5.
Ich nichts Besonderes. Du bist bei einer 5, Alter.
Okay, es klingt wirklich so. Jetzt wird protestiert. Ja.
Jetzt wird aber geklöppelt hier, Alter. Was für eine 5, Junge, Alter. So die hier, Alter. Das ist schon wirklich.
Ja, ich fand die Auflösung des Films so blöd, dass ich damit echt was anfangen konnte.
Diese ganze Prämisse, die dann in diesem Altersheim passiert,
ja.
Das ist so hirnrissig.
Ja, klar, aber das ist aber.
Aber jetzt mal ganz kurz. Die sind dann in dem Altersheim und bespaßen die Senioren.
Ja.
Wird das irgendwann noch blutig?
Ich habe ja gesagt, da passieren dann unerklärliche Dinge
Medium
mit
rare
den Senioren.
Auf jeden Fall.
Also.
Okay. Ja, du, weil ich habe halt noch gar nicht rausgehört, was jetzt die Horrorkomponente
ja,
im Film ist.
Das wären alles Spoiler, wenn ich jetzt erzählen würde, was da vor sich
okay,
geht.
Okay, muss ich ja trotzdem mal in Erfahrung bringen.
Ja, da kommen Horrorelemente definitiv rein. Aber alles halt so für Eriks Tochter. Horrorelemente.
Ah ja.
Nichts, wo ich sagen würde, das haut hier irgendjemand vom Hocker, der schon mal mehr als zwei Filme gesehen hat in seinem Leben.
Mhm. Muss halt vielleicht ein Horrorfilm dabei gewesen sein.
Ein Eierfilm und ein Horrorfilm.
Der ist einfach dumm. Okay. Der hat nur nervige Charaktere. Da ist nicht ein Charakter dabei, wo ich sage, das ist cool, mit dem kann ich leben.
Mhm.
Eric Dane, völlig verschenkt.
Wie lange geht denn das Spektakel?
101 Minute.
Oha.
Geht das Spektakel.
Und wie viel zu viel davon?
Ja, kannst du ausrechnen.
Wahrscheinlich 101 Minute.
Nee, die 3 Minuten fand ich gut mit dem Nachrichtenzusammenschnitt. Und wo es heißt so von wegen so, hier ist ein bisschen Dystopie in Zukunft. Amerika geht ab.
Also du klingst ja auf jeden Fall auch echt.
Und dann
sauer. Vor
allem, das spielt ja überhaupt keine Rolle nachher.
Ja, yeah, das ist doch schön.
Das ist ja, wenn ihr diese Altersheim sind.
Gäste selten so emotional, wie wenn ihr einen beschissenen Film gesehen habt.
Ey, diese Einführung, wie doch.
Naja.
Jetzt erzähl nicht diese Konstellation, diese komplett konstruierte
Konstellation.
Geil, zum Glück sitzt ihr gerade weit auseinander. Ey.
Ja, auf jeden Fall.
Das wirkt schon ganz anders, wenn ich die Erschreckbewegung von Lee mit den Klanghölzern mache, oder?
Ja,
das wirkt doch wie so ein Zauberspell, oder?
Findest du?
Ich finde es nicht, als wenn ich gerade versuche, dich irgendwie zu verhexen.
Ich finde, es sieht eher ein bisschen aus wie Leute auf so einem Rave, die dann diese Leuchtstäbchen haben. So.
Guess haben sie die Leuchtstäbchen nicht gegeben, deswegen hat er Klanghölzer wegen den Chemikalien.
Ach so, ja genau. Falls die dann doch mal in irgendeiner Körperöffnung landen.
Falls ich mich verlaufe von dem Festival, weil ich zu viel geraucht habe, kann ich hier mit Feuer machen.
Hätte am liebsten einen Nunchuck, um Erik eins für seine Filmmeinung überzubraten, habe ich das Gefühl.
Ja, aber jetzt, please elaborate. Mich würde schon mal interessieren,
unfassbar,
warum ihr das so kontrovers...
Unfassbar.
Okay.
Dieses Ende, was so ein bisschen an den Anfang anspielt, wollte ich gerade sagen, das ist so an den Hahn herbeigezogen, diese Konstellation.
Ja.
Insofern, das, was eingeführt worden ist von wegen Amerika, bla bla bla, Politik, das spielt überhaupt keine Rolle mehr.
Naja.
Jetzt sag nicht doch.
Er darf er doch.
Sie lösen ja das, Problem, was sie haben.
Erzähl bitte weiter.
Ignoriere ihn. Und legen das zwischen Brot. Also das hat schon...
Was wird zwischen Brot gelegt?
Naja, das würde jetzt spoilern.
Hä?
Legen das zwischen Brot? Das habe ich auch nicht verstanden.
Naja, die werden doch dann...
Müssen wir die Triangel an. Ich werde mir den Film wahrscheinlich nie reinziehen.
Sind, ich glaube auch nicht.
Ja,
ich scheiße ja auch die Triangel. Erzähl dich einfach. Ich habe ja auch eine Verantwortung, diesen Podcast zu tragen, also, wenn ich diesen Film angucke. Also, jetzt kann ich nämlich richtig drauf losblauen, wie scheiße dieses Ende war. Endlich mal, das ist das komplette Gegenteil einer Empfehlung.
Dieses Altern in diesem Altersheim bezieht sich ja auf das Reifen und die verarbeiten die am Ende zu Burger Patties. Und die werden ja das Problem los und verkaufen das dann wieder an die Leute. Die alten Leute sind weg.
Die Alten werden zu Burger verarbeitet.
Und auch die, die da arbeiten, weil wenn die dann einen Fehltritt haben, dann werden die quasi mit so einem Serum halt auch.
Die kommen an so eine Maschine und werden mit so einem Serum dann auf alt gemacht, sodass die dann auf einmal altern. Und
das ist ein Nebenprodukt. Also dieses Altern ist ein Nebenprodukt von diesem Serum. Ach,
das heißt, die Senioren sind gar nicht wirklich alle Senioren, sondern... Nee.
Richtig. Ah, ja. Dann ist ja auch noch seine Schwester, die ja quasi eigentlich aufs College gehen wollte, von dem einen Hauptcharakter, die trifft er quasi in diesem Altersheim dann als alte Frau wieder. Und hat irgendwann diesen Aha-Moment, das ist ja meine Schwester, die er eigentlich retten wollte, weil die wird als erstes abtransportiert.
Okay, siehst du, und jetzt habe ich sofort im Kopf, fuck, ey, wenn die so viele Leute auch auf alt machen müssen, das ist sofort budgetmäßig dann natürlich ein Riesenthema. Sieht das anständig aus, wenn die auf alt gemacht werden?
Ja, teilweise haben die den Prozess halt so abgebrochen, dass halt nur die eine Hälfte des Gesichtes halt irgendwie auf alt getrimmt ist. Sieht okay aus, also. Genau, also die Ortega ist dann irgendwie halbseitig alt und auch
sehr... Ist halt graue Strähnen so und auf der anderen Seite halt normal.
Aha. Ja, und auch das Gesicht so schon so ein bisschen, dass das so ein bisschen... Also
okay, aber es klingt nach einer aufwendigen Maske erstmal.
Ja, aber ich glaube auch...
Ja, die Maske hat hier schon ein bisschen was gemacht, ja.
Ist aber auch viel CGI, also da wie Eric Dane am Ende quasi dem Unterkiefer entledigt wird, das ist dann CGI, das ist kein Practical Effect.
Mhm. Und Eric Dane ist dann befreundet mit dem Senator, die stecken natürlich unter einer Decke und der Senator steckt natürlich auch hinter dieser Burgerbude, die dann irgendwie dieses Fleisch verkauft.
Das soll dann auch so, darauf arbeitet der Film hin, dass
genau, es überraschende Ende gibt. Und dieser Senator hat ja dieses Dekret unterschrieben, dass das dann halt passiert mit dieser Deportation. Und am Ende muss er das halt wieder zurücknehmen, nachdem es dann aufgedeckt wird, dass das Burgerfleisch halt aus Menschen besteht.
Klingt einfach, für mich voll nach Soylent Green, nur halt anderer Ansatz.
Aber das ist aber so ein typischer Crowdpleaser auf dem Fantasy-Filmfest. Also das ist halt wirklich was, wo das in diesem Setting mit den Leuten im Kino, würde ich sagen, kann so ein Film funktionieren. Der hat jetzt auch nicht überschwänglich funktioniert. Ich meine, ich bin auch nur bei 5 Punkten. Ich gebe dem jetzt ja auch keine.
Naja.
So, aber für mich war das ein Film, wo ich sage, so, damit hatte ich halt noch mehr Spaß als mit The Price We Pay, der sich halt mega ernst genommen hat und dann aber nicht geliefert hat. So, da hatte ich wenigstens noch so, dass ich sagen kann, ich habe ein paar Mal grinsen können.
Okay, und hat, aber war halt lustig, fandst du das auch?
Nein, also es ist jetzt kein, man kann es jetzt nicht sagen, dass ich jetzt die Gagdichte habe von jeder Minute ein Witz. Also es ist jetzt keine nackte Kanone mit einem Horror-Setting. So. Okay. Aber es
hat halt auch kein Zombieland.
Nein, Zombieland ist es auch nicht. Aber er hat schon, für mich in dem Setting hat er funktioniert. Wenn ich den jetzt als auf Streamingdiensten irgendwie gesehen hätte, hätte ich vielleicht auch gesagt, oh.
Ja, okay. Lieber nicht. Verstehe die.
Aber Fantasy-Filmfest ins Kino gehen kann man schon mal dafür.
Wie voll war der Kinosaal?
Aber du wolltest den ja anscheinend auch sehen.
Welche, die den gefeiert haben?
Naja, es haben schon, also geklatscht haben.
Also da war aber eine sehr große Bedenkzeit zwischen dem Applaus auf jeden Fall.
Ja.
Da war schon eine Riesenpause, wo alle gedacht haben, sollen wir jetzt klatschen? Und dann, aber okay, kommen wir klatschen. Achso, nach dem Film dann.
Ja,
nein, also jetzt nicht so Szenenapplaus.
Nein, nicht Szenenapplaus. Also da war jetzt auch keiner Szene, dass irgendwie einer mal irgendwie, das gab es nicht.
Das ist nicht so, dass die
jetzt auch. Also das war jetzt halt nicht so, dass da der Übereinfall drin war. So, aber ich fand halt, durch diese Montage ist der Film halt mega ernst eingestiegen und dann hat es halt dadurch halt voll aufgelockert. Auch so am Anfang in dem Burgerladen, wo dann dieser Stereotyp-Rassist in seinem Papas Auto angefahren kommt und meint, warum er den Burger jetzt nicht halbieren kann. So, das sind halt so.
Macht ihm irgendwelche Ansagen, ja.
Ja, also nur weil er da hinterm Counter halt ein Farbiger ist, so. Ne? Das ist dann halt, also das.
Naja, er ist Latino, also.
War Latino, ja. Mexikaner, ja.
POC.
Also für mich hat es halt in dem Setting halt funktioniert. Ich weiß nicht, wie ich den gefunden hätte, wenn ich ihn alleine zu Hause gesehen hätte.
Das ist halt so ein, also jetzt, wo du sagst, das ist für mich so ein richtiger Netflix-Dreckfilm, der irgendwie auf Netflix gestreamt wird, ohne dass er jemals im Kino lief, sondern wenn einer nachts irgendwie rumschaltet und weiß nicht, was er gucken kann, dann guckt er sich den auf Netflix an. Das ist für mich so ein Streaming-Film, den vorher kein Mensch braucht.
Aber Guess, du hast ja jetzt im Vorfeld hierfür wahrscheinlich auch den Trailer angeguckt. Was hat dich daran gereizt?
Wahrscheinlich war der so geschnitten, dass ich den Trailer ganz geil fand, weil da haben sie wahrscheinlich so dieses Purge-Ding dazwischen geschaltet, so von wegen, das geht jetzt gerade ab in Amerika und das ist die Prämisse.
Aber dass die hier so alle überlustig sind, das kam offenbar nicht durch.
Also es kam schon rüber, dass das kein Film ist, der jetzt à la Megalomaniac jetzt super düster ist, sondern dass das eher eine leichte Tonalität ist und dass es eher hell alles im Tageslicht spielt und Co. Mhm. Aber ja, fand ich grundsätzlich interessant, den Trailer.
Umso größer dann offenbar die Enttäuschung.
Allerdings, ja.
Krass.
Ha. Dann würde ich mal zu dem Punkt überleiten. IMDb gibt eine 4,8.
Ui.
Es gibt keinen Metascore, Rotten Tomatoes bei einer 5,6. Und das Publikum, Alter, von Rotten Tomatoes, die haben komplett den Arsch offen. 4,6, Alter. 90% Empfehlung für American Carnage. 90%. 4,6 Durchschnittsbewertung.
Alter, was?
Und Letterboxd bei einer 2,7.
Wow.
Okay.
Alter, das ist hart. Aber ich habe dich wirklich selten so hetzend über einen Film erlebt, emotional ja, hetzend.
Auf jeden.
Also wenn du da mehr als einen Punkt vergeben hast, dann wundert es mich. Ich sag, du hast einen Punkt vergeben.
Mhm. Ich sag einen halben.
Ich hätte auch gesagt einen halben. Also guess what, du klingst wirklich original so.
I say this with love. You are all losers. You've always been losers and you'll continue to be losers until the end of your loser lives.
Also ich könnte jetzt, du hast jetzt noch keine Punkte genannt, oder?
Doch, einen halben.
Ach, du sagst auch einen halben. Mhm. Das sind tatsächlich noch 2 Punkte geworden.
Oh. Was?
Ja, ja.
Du hast nie
auch so einen Film herziehe, aber...
Den News-Zusammenschnitt was? Am Anfang gehört.
Ich fand hier eine Menge Scheiße, aber hat trotzdem noch 2 Punkte.
Was? Alter.
Ich fand hier eine Menge Scheiße, aber...
Hättest du so einen Satz jemals gesagt.
Ich fand eine Menge Scheiße, aber dann hätte ich noch was anderes in Betracht. Du hast nur gehatet über den Film.
Nachdem Alter. Die beiden hier gerade ihre Punkte abgegeben haben, wollte ich gerade noch einen Tipp geben, weil ich dachte, du hast deine Punkte noch nicht abgegeben.
Nee, also...
Ja, das wäre ja geil.
Aber
das
kannst du ja auch nicht bringen, nach 2 Leuten noch einen Tipp raushauen. Ja.
Also das ist natürlich nicht, dadurch, dass das so ein bisschen locker flockig ist, ist das natürlich auch nicht komplett langweilig.
Boah, Alter.
Die Drecksau, wie er jetzt lächelt.
Ja, ohne Witz.
Ich wollte es ja eigentlich sagen.
Das ist also wirklich Second Jan hier. Gib ihm.
Also allein schon deswegen, so einen halben Punkt dazu müsste er auch noch langweilig sein komplett. Und der war ja nicht wirklich langweilig, der war einfach nur dumm.
Du hast aber wirklich gerade echt gehatet.
Ja, Alter. Ja, gut. Also wenn der schlechteste Film aller Zeiten.
Also wer ist jetzt bei der 1 von Dave oder, ja.
Der ist für mich genauso scheiße wie Megalomaniac. Der hat auch von mir 2 Punkte gekriegt und ich habe kein positives Wort über Megalomaniac verloren. Außer eine Szene.
Aber du warst nicht so emotional.
Also, bei der Szene. Es sitzen 3 Leute, die das gerade echt anders aufgefasst haben. Also ja. Kein Scheiß, ich bin schwer überrascht. Also ich hätte nie im Leben gedacht, dass du hier über einen Punkt rauskommst.
Ja. Wirklich, ja. Also ich wundere mich gerade über einen Punkt.
Ich hätte jeden Betrag gewettet.
Ey. Ja, Mann.
Also okay. Das klang eher so Richtung The Room, ja.
Nee, ganz so tragisch war es jetzt nicht. Also, okay, merkt ihr jetzt selbst, aber.
Ja, ja.
Second guess.
Na, dann werde ich mir doch einen reinziehen, diesen Eierfilm.
Ja, geil, ey. Aber damit hast du natürlich das Ding nochmal rumgerissen, ey.
Habe ich den Second Jan gemacht?
Nee, ja, Big
das
Time,
war nicht,
Alter.
Das war nicht gewollt. Das also, war kein gewollter Second Jan.
Erik und ich, 1,5 Miese.
Ja, Mann, bei dieser Raterunde war ich mal nicht der Schlechteste.
Dave, ach, die Klappe jetzt.
Das ist dann der kleine Erfolg, schön. Alter, jetzt ist das Ding ist auf jeden Fall. Ja gut, damit hast du jetzt natürlich gewonnen. Ey.
Das ist hart. Das fühlt sich nicht wie ein schöner Sieg an.
Nee, ist es auch nicht. Das ist auf jeden Fall auch nicht. Betrug auf ganzer Linie. Ey.
Betrug auf ganzer Linie, sagst du.
Weil ich habe jetzt 3 Miese, wohlgemerkt von 1,5 eben noch. Ja. Du bist bei 2,5, ja. Damit hast du das Ding halt echt gerissen, Alter. Du Sack. Das
ist ja hart.
Ey, mit dem Second Jan macht er den Sieg.
Es sollte kein Second Jan werden. Aber The Room, guck mal, von 2500 Rezensionen ist The Room die erste Rezension, die von mir 0 Punkte kriegt. Wow. Die erste. Ich habe noch nie in einem Film 0 Punkte gegeben.
Also geht doch gar nicht.
Ja, aber das müsste dir was sagen, wenn ich dich hier bei einem halben sehe, wie nah du bei The Room gewesen sein musst mit deiner Rezension.
Dann ist das Haten wohl leidenschaftlicher ausgefallen, als es sollte.
Ja.
Krass, 0 Punkte, Alter. Da war ja dann, wie hieß der Film nochmal mit James Franco? Das geht doch da um The Room, oder?
War Desaster hat es, ja.
Ja.
Dave hört uns nicht.
Ja, was damit?
Nee, tut mir leid. Der war ja schön erfrischend, wa?
Der war ja gut, ja, das, genau. Also die Geschichte, von die da aufgedröselt wurde von Disaster Art, das war auf jeden Fall besser als der Originalfilm.
Alright, ich habe einen Endstand.
Schieß los.
Guess hat gewonnen mit 2,5 Miesen.
Mhm. Und Betrug.
Mhm. Und Betrug.
Auf jeden Fall.
Dahinter bin ich mit 3 Miesen, Erik hat 3,5 Miese und Dave hat 5,5 Miese, wenn ich das richtig gerechnet
5,5,
habe.
5,5, ja, na gut, okay, reicht noch für die Leiste. Bis 5,5 kann man, glaube ich, noch tippen. Ich glaube, 7 ist die Obergrenze. So. Bis noch im Rahmen.
Aber Dave müssen sie nicht tippen, reicht ja bei euch.
Das stimmt. Ja. In den Lostopf kommt keiner von euch beiden. Und
vielleicht macht er so eine Warnung mit rein, dass man für die Leute, die tippen.
Eine Warnung?
Naja, denk dran, wer dabei ist.
Ach so, ja, stimmt. Ja,
guter Plan.
Alter, bist du hier bei 2 Punkten, ey, krass.
Ja, das tut mir leid, dass das Gehate so herzlich rüberkommt, dass ihr mich so tief gestapelt habt. Ich wollte ja schon, nachdem Dave da mit einem Punkt, wollte ich ja schon irgendwie relativieren. Dann dachte ich, das ist auch unfair, wenn ich jetzt irgendwie dazwischengrätsche.
Frösche.
Gut, aber.
vor allem, wenn du vorher das gesagt hättest, hätten wir auch das sparen können mit der Spoiler-Tree-Angel, weil jetzt wollte ich mir den Film dann doch noch geben.
Bei zwei Punkten wäre am Start. Mach das mal. Das ist für mich die bunte Version von Megalomaniac, aber genauso schlecht.
Ja, zumal jetzt verstehe ich auch, also dein Protest, den du aufgefahren hast, als Erik mit 5 ankam, der wird dadurch jetzt auch nochmal irgendwie stark relativiert, weil ich dachte, ja okay, kein Wunder, du bist halt echt am anderen Ende des Spektrums.
Ja gut, aber komm, zwei Punkte ist jetzt keine gute Punktebewertung, das ist weit entfernt von einer Empfehlung.
Das
ist schon Schrott.
Unterschied, ja.
Ist schon harter Schrott, aber er ist halt relativ kurzweilig, also ist jetzt kein langweiliger Schrott. Das ist wieder dieses Ding, wäre das jetzt so ein Drama, was ich komplett irgendwie ziehen würde und wo nichts passiert, dann hier ist ja wenigstens noch so, es passiert halt ständig was, es ist nur alles dumm.
Also ich erwarte in der nächsten Folge eine Richtigstellung.
Ja, Richtigstellung, ja.
Nochmal Punkte nachgereicht.
Ja, vielleicht, ich meine, ihr dürft ja hier auch fleißig kommentieren. Also insofern gerne mal hier, was die Punkte angeht, ob ihr mich da auch bei 0,5 und 1 gesehen habt. Wenn, dann gibt es hier ein Entschuldigungsschreiben von mir. Offizielles. So will ich meinen Sieg nicht haben, ja, wenn ich dann das Punkteraten gewinne. So muss ja schon irgendwie gerecht ablaufen. Naja, aber geil war der nicht. Aber halt auch nicht schlechter als Megalomaniac. Den fand ich halt genauso scheiße.
Und es war ein Eierfilm.
Es waren beides Eierfilme. Es sind beides Eierfilme.
Das Attribut ist bei Megalomaniac nicht gefallen. Nur mal so.
Das stimmt, ja. Das ist ein düsterer Eierfilm, aber trotzdem auch ein
Eierfilm. Hat er mal kurz nachgeschoben.
Horror-Eierfilme. Ja, eben.
Ein eigenes Subgenre.
Diese ganzen wertvollen Tipps, die dann nachkommen, weißt du, so nach der Punktevergabe.
Davon könnt ihr euch jetzt auch nichts mehr kaufen.
Nee, echt nicht.
Cool.
Ja, geil.
So, Fantasy Filmfest.
Sehr spaßig.
It's a Rap.
Ja.
Über 2,5 Stunden hier, die zweite Halbzeit des Fantasy Filmfest. 8 Filme.
Halleluja.
Hattet ihr beide auch Spaß?
Ja.
Du meinst jetzt hier den Podcast oder Fantasy Filmfest?
Dave, nee, überlegt sich das gerade doch mal.
Podcast. Ja, absolut. Standard.
Mehr Spaß
mit als Erik bin ich immer gerne am Start. Nee, anscheinend habe ich ja die zwei Perlen aus den ganzen Filmen reingezogen.
Du hast auf jeden Fall eine gute Quote.
Stimmt, du hast alles richtig
After
gemacht.
Und Alienoid.
Du hast wirklich eine gute Quote.
Ja.
Ja, Sick of Myself ist auf jeden Fall noch eine klare Empfehlung von mir. Also der war bei mir so hinter Alienoid.
Ja, cool. Und von mir Speak No Evil.
Okay.
Den kannst du dir gut groß angucken. Den fand ich ordentlich.
Mhm. Cool. Nee, cool. War wieder geil. Immer eine Freude, mit Erik beim Fantasy Filmfest zu sein und auch im Podcast.
Danke, hier gewesen zu sein.
Ja, danke auch.
Ja, dass geil, dass ihr das geschafft habt. Dass wir euch zusammen hinbekommen haben.
Sehr cool, wieder diese Vierer-Konstellation.
Ja, finde ich auch.
Und ich würde sagen, Classic Dave hat den Anfang gemacht, dann soll er uns auch hier rausschmeißen und abmoderieren.
Oh nee, ich will keine Mundharmonika jetzt.
Habe ich nicht dabei. Okay, ciao.
Bewegt Bild Banausen.